Lass uns weiter singen. Den Herrn war einen Augenblick Platz. Jemand kam zu mir und sagte, ich habe ein Zeugnis. Und ich darf jetzt dich bitten, Bruder, dass du ein Zeugnis gibst, was Gott bei dir getan hat. Als Williger. Ja, hier. Ja, du darfst auch eins. Vielleicht hat noch jemand ein Zeugnis. Wir wollen einfach ein paar Zeugnisse hören. Er war der Erste. Okay.
Ja, ich hatte eine schmerzhafte Gewebeschwellung unter der Zunge seit Monaten, seit dem Sommer. Und habe wochenlang versucht, auf eigene Faust das zu kurieren mit Mitteln aus der Apotheke. Es hat nichts genutzt. Dann bin ich zum Zahnarzt gegangen. Der konnte mir auch nicht helfen. Die haben mich dann in die Zahnklinik überwiesen. Und da haben sie also den ganzen Kopf geröntgt und dann zum Schluss einen Abstrich gemacht und wollten sogar noch eine Gewebeprobe entnehmen. Und in der Zeit kam Billy Smith her und ich bin dann hingegangen, habe für mich beten lassen. Und dann habe ich mir dieses Buch besorgt gegen alle Widerstände. Und da habe ich die Ratschläge befolgt, die da drin stehen. Da gab es eine Person, auf die ich große Wut hatte. Und diese, während der Zeit habe ich die Symptome nämlich bekommen und die ganzen Monate über. Und Billy Smith hat geschrieben, man soll diese Person um Vergebung bitten. Das habe ich getan. Und dann soll man für sie beten, regelmäßig. Habe ich auch getan. Am Dienstag war ich in der Zahnklinik. Es konnte kein Befund mehr festgestellt werden. Preis dem Herrn.
Amen. Du siehst, es funktioniert. Es funktioniert. Und du willst auch ein Zeugnis geben.
Ich habe die gleiche Lage gehabt. Ne? Meine Zunge, die war gestern und heute so geschwollen, so richtig weiß, wie aussah. Sie dachte, was ist da los? Ne? Und geplatzt wie die Erde. Ich habe mich so erschrocken. Ich stand in der Spiegel und sagte, so, ne? Ich habe mich so erschrocken. Ich sagte, Jesus, wasch mit deinem Blut. Wasch mit deinem Blut. Und jetzt ist meine Zunge rot.
Gesund. Okay. Aber du hast gehört, was er gesagt hat. Was er gesagt hat, ist ein interessanter Zusammenhang.
Ich habe dich jetzt nicht Zunge gestreckt. Ich wollte zeigen, ein Zeugnis.
Ich verstehe es. Aber es ist ein interessanter Zusammenhang mit dem Reden, Vergeben und so weiter. Und dann, dass Gott plötzlich heilt. Also, preis Gott. Ist noch jemand, wo ein Zeugnis hat? Okay. Vielleicht noch, bevor wir dann singen, und ich habe noch eine ganz kleine Bekanntmachung. Vielleicht hilft ihr mir. Ich wollte jetzt zu Weihnachten nachher so ein bisschen grüner. Wir wollen keinen Tannenbaum hinstellen, aber Reisig kriege ich diese Woche oder nächste Woche. Wenn ihr zu Hause große Vasen habt, ausleihen nur. Nur ausleihen, ihr kriegt es wieder. Ich wollte hier ein bisschen so grün. Also ich sehe, das ist ein bisschen grün vorne und auf der Seite ein bisschen grün und Tannenduft und so weiter. Es geht ja auch Weihnachten zu Advent nachher. Also wir wollen das schön machen. Wer uns da mithelfen kann, wir haben nur 2 oder 3 große Vasen. So groß, also so groß, dass man hier so diese großen Büsche reinstecken kann. Also wenn jemand hat, am besten bei unserer Schwester vom Büchertisch sich wenden. Ja, ist okay. Wir kriegen das hin. Wir singen weiter, preis Gott, Ehre sei ihm, ewiger Vater, Herrscher, König, Schöpfer der ganzen Welt. Wir stehen nochmals auf und konzentrieren uns auf den Himmel und wir danken Gott für alles, was getan und was geschehen ist, auch in den Tagen, als Billy da war. Es ist vieles passiert. Ich kriege auch heute, habe heute Post bekommen, auch jemand, wo geheilt ist und sogar auch Fernheilung, wenn ich so nennen kann. Wir haben hier gebetet für jemand. Und ich habe Zettel hingelegt und diese in der Schweiz, Gott hat bis in die Schweiz hineingereicht und jemand dort in der Schweiz angerührt. Das war ein Gebetszettel aus der Schweiz. So, wir wollen weiter anhalten, füreinander zu beten.
Preis Gott. Lass uns Platz nehmen. Dir allein gebührt die Ehre. Soli Deo Gloria. Wenn Johann Sebastian Bach seine Lieder geschrieben hat, hat er immer Gott allein die Ehre dazu geschrieben. Und deshalb ist der Mann auch berühmt geworden. Wenn du Gott die Ehre gibst über deine Arbeit, deine Leistung, deine Werke, dann, ja, dann wirst du auch groß. Dann wirst du auch von Gott geehrt. Heute Abend, mein Thema ist Glaube gewinnt immer. Es ist also ein herausforderndes Thema. Manche Leute möchten da Kompromisse machen, aber ich mache keine Kompromisse. Glaube ist Siegeskraft, Glaube siegt, Glaube überwindet, Glaube und du wirst es haben. So, das ist die Botschaft, die ich weitergeben möchte. Ich möchte dich einladen für morgen früh. Morgen früh habe ich ein ganz gutes Thema. Heilung durch Danken. oder Lösung der Probleme durchs Danken. Oder deine Schwierigkeiten lösen sich in nichts auf, wenn du anfängst zu danken. Also den Schlüssel werde ich dir geben und da steht auf diesem Schlüssel Danke drauf. Fang an zu danken. Menschen zu danken, Freunden zu danken, Familie zu danken, Gott zu danken, Geschwistern zu danken und du wirst sehen, was dabei ausgelöst wird. Eine ganze Lawine wird ausgelöst durchs Danken. Am Mittwoch um 16 Uhr, Gott gibt dir eine Lösung, aber lösen musst du selber. Der nächsten Freitag, du hast Autorität über die Furcht. Angst ist nicht Angst, aber ich werde über die Furcht sprechen. Also Angst haben wir diese Woche behandelt, aber nächste Woche wird also die Furcht. Du hast Autorität über Bedrängnisse. Du musst dich nicht alles gefallen lassen. Du bist kein Fußabstreifer. So, du musst dich nicht fürchten, was wird aus mir? Also nicht nur Sorgen und Angst haben, sondern Furcht ist eine Macht. Und deshalb diese Macht, wie überwinde ich sie? Dann geht's weiter am nächsten Samstag. Alles, was du brauchst, ist dir schon gegeben. Hier drin. In deinem Brustkorb, in deinem Herzen. Du hast alles, was du brauchst in deinem Herzen. Gott wohnt in deinem Herzen. So, da ist alles da, du musst es nur freisetzen. Alles, was du brauchst, ist dir schon gegeben. Und dann nächsten Sonntag, nicht diesen, nächsten Sonntag, 23. Ich predige nicht vom Tod, obwohl es Totensonntag, Volkstrauertag ist und Allerheiligen ist und was weiß ich was, wir Trauertage. Weißt du, wir wollen Gott loben und preisen. Wir haben Leben und nicht den Tod. Und ich lasse die Toten ihre Toten selber begraben, obwohl das auch dazu gehört, dass begraben werden, aber wir wollen da nicht immer an die Toten denken, sondern an die Lebenden und für das Leben was tun. Und ich möchte euch Mut machen, beschäftigt euch mehr mit dem Leben als mit Krankheit, Tod und Not und Sorge und alles Mögliche. In Christus hat das alles ein Ende. In Jesus hat das alles ein Ende. Also beschäftige dich mit Leben, ja. So, und dann am Sonntag, kenne die Wirkungsweise Gottes, wie arbeitet Gott. Okay, heute Abend Glaube. Glaube ist Siegeskraft. Glaube ist wie ein Strom, so wie ein Fluss, wenn du so an der Oder, Elbe oder Donau oder welcher Strom auch immer, du bist mal so an dem breiten Strom, da fließt dieser Strom so still dahin. Der Strom bahnt sich immer den Weg und der Strom geht immer nach vorne zum Ozean, zum Meer. Und deshalb, es fängt irgendwo mal ganz klein an. Ich denke nur Elbursprung, da war ich vor gar nicht so langer Zeit mit meiner Frau oben Elbursprung, also ich bin immer so an den Ursprüngen gerne und sehe, wo entsteht so ein Fluss, nachher so ein gewaltiger Fluss wie die Donau, wo entsteht er? Und es fängt ganz klein an, Glaube fängt auch ganz klein an, aber dann wird es immer zu einem größeren und breiteren und tieferen Strom und so ist auch der Glaube, das geht immer vorwärts. So ein Wassertropfen geht nie zurück. Oder hast du schon mal gesehen, dass ein Wassertropfen zurückgeflossen ist zur Quelle? Nein, es kommt wieder zu diesem Kreislauf der Atmosphäre, also durch die Wolken und Regen und so weiter, kommt es wieder zurück. Aber normalerweise geht es immer vorne. Und so ein Wasser bahnt sich seinen Weg, gestaltet die Landschaft, auch so ist auch der Glaube, und geht immer zum Ozean, bahnt sich den Weg, der Glaube bahnt sich seinen Weg und es kommt irgendwo an und das ist in diesem großen Ozean. Der Glaube ist immer Sieger und siegt. Geht vorwärts, überlebt alles. Der Mensch, der glaubt, der ist unschlagbar. Nimm einem Menschen den Glauben, an was, egal an was, ob jetzt Gott ist oder sich selbst oder Geld oder irgendeine Macht oder selbst ein Hokuspokus ist. Nimm dem Menschen den Glauben weg und er ist verloren. Also sie können nie mehr gesund werden. Wenn du den Menschen die Hoffnung auf Gesundheit wegnimmst, ist er erledigt. Auf Heilung, auf Glück, auf Erfolg. Wenn du diese Hoffnung wegnimmst, also Glaube ist es, was den Menschen stark macht, Halt gibt, Grundlage gibt und so weiter. Und vielmehr der Glaube an Gott. Wenn du Gottes Glauben hast, glaube an mich und glaube an Gott, sagt Christus in Johannes 14, dann habt ihr alles, was ihr braucht. In Hebräer 12 heißt es, Vers 1, darum auch wir, weil wir solch eine Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen in Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Also, da werden nachher Glaubenshelden aufgezählt in 1. Korinther 12, aber wir haben eine Wolke von Zeugen, von Menschen, die geglaubt haben. Ich orientiere mich nicht an Menschen, die versagt haben. Ich orientiere mich nicht an Menschen, ich lebe jetzt auch keine Biografien, also wie einer Depression bekommen hat oder wie einer frustriert wurde. Ich interessiere mich immer, wie ist er da rausgekommen? Wer hat das geschafft? Wer hat das gemacht? Oder nicht, wie er krank geworden ist, sondern wie ist er gesund geworden? Mich interessieren diese Dinge. Wie komme ich da raus? Nicht, wie ich in die Hölle komme, sondern wie komme ich in den Himmel? Das interessiert mich. Also wie komme ich in den Himmel? So eine Wolke von Zeugen umgibt uns, Glaubenshelden umgeben uns, Menschen, die Gott vertraut haben, die was gewagt haben, was probiert haben, auch wenn sie Fehlschläge erlitten haben. Ich denke nur an Edison, bevor er Kautschuk erfand, hat er 17.000 Experimente gemacht und endlich hat es geklappt. Und bist du bereit, 17.000 Experimente in deinem Leben zu machen, bis es endlich klappt? Nicht aufzugeben, du weißt, es muss gehen. Es muss irgendwie gehen. Also es gibt nicht, dass es nicht geht. Und er glaubte, hat tausende von Patente gemacht, weil er glaubte, es geht, es muss gehen. Also Menschen, die geglaubt haben, die haben etwas erreicht, etwas bewirkt, etwas ausgelöst. Sie haben sogar in schwierigen Zeiten überlebt. Und deshalb, Glaube siegt. In der Heiligen Schrift heißt es, die in Zeiten der Not sehen, werden ernten. Mit Freuden, die in Zeiten der Not sehen, die sich nicht aufgeben, die trotzdem weitermachen. Der Starke, dieser Teufel, ist für dich entwaffnet, besiegt. Die Fürsten, Mächte und Gewalten, die sind besiegt durch Jesus Christus. Und eigentlich sind sie unter deine Füße. Und dort sollen sie auch bleiben und schlafen und sterben. So, die haben nichts woanders zu suchen als unter deine Füße. So, und du musst immer wieder dich behaupten. Und Geschwister, Glaube ist, sich immer wieder behaupten, sich nicht unterkriegen zu lassen. Der Starke ist entwaffnet und Gott hat uns Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, Dämonen zu vertreiben, weil wenn wir etwas Giftiges essen oder trinken, wird es uns nicht schaden. Wir haben mit Gift und wir haben mit Mächten, Fürsten und Gewalten zu kämpfen, aber wir überwinden weit in Christus Jesus. Wir kämpfen gegen dieselben Mächte, die Hitler gebracht haben, um Millionen Leute zu vernichten und umzubringen, Kriege anzuzetteln. Wir kämpfen gegen diese Fürsten und Gewalten, die Welt ruinieren und zerstört haben, Menschen erniedrigt haben, Menschen ausgeraubt und kontrolliert haben. Wir kämpfen gegen diese Mächte. Der Glaubende lässt sich nicht unterkriegen. Von niemand. Von niemand. Der Glaubende lässt sich nicht einschüchtern, lässt sich nicht entmutigen. Das ist der Glaube. Der Glaube schöpft immer wieder aus dem Positiven, aus dem Wort Gottes Kraft. Du solltest, wenn du Probleme hast, lies die Bibel. Der Herr ist mein Hirte. Also das ist so ein starker Psalm. Also wenn du nicht mehr weiter weißt, Psalm 23, du solltest in deiner Tasche Psalm 23 haben. Wenn du überfallen wirst, dass du sofort rausziehen kannst und sofort vorlesen kannst. Und zwar schwarz auf weiß. Weißt du, was du im Kopf hast? Dann kann jeder sagen, ja, das haben sie sich ausgedacht. Aber nein, hier steht es schwarz auf weiß. Oder am besten, jemand hat es gemacht. Und das ist manchmal wie interessant, wie Gott macht. Da kommt ein farbiger Bruder hierher und will, also aus Kamerun oder wo er da kam, will ein Gebet haben, er braucht einen Segen, hier geht alles drunter und drüber in Deutschland für ihn und er hat eine große Not. Und dann habe ich, während ich so betete, sage ich ihm, wissen Sie, was Sie machen sollten? Sie sollten Psalm 23 abschreiben und in den Portemonnaie stecken. Ich dachte, entschuldigen Sie, ich habe das. Und zwar, der hat aus seiner Bibel rausgerissen, so die Seite, und in seinen Portemonnaie eingetan, ich habe das. Und du siehst das, wie Gott dann bestätigt, und es war für ihn eine Bestätigung, ich hab's ja. Der hat nur diese Seite rausgerissen und das hat er einfach mitgenommen, irgendwo und irgendwie. Aber das begleitet mich und sagt, das lese ich, wenn ich irgendwo traurig bin, das lese ich und das erheitert mich wieder. Das hilft mir wieder hier in der Fremde. Ich habe keinen Menschen, aber ich weiß, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ich überlebe es. Also das ist also, was Gott uns geben möchte. Der Teufel will dich immer unter Druck halten, dich einengen und einschüchtern. Gestern hatten wir von der Angst versucht, die Menschen irgendwie zu vereinnahmen, dass sie ja nicht glauben, dass sie ja Gott nicht vertrauen. Er versucht es abzulenken. Vertrau mir, vertrau dem Geld, vertrau der Organisation, vertrau dem Arzt, vertrau dem Psychologen, vertrau dem und dem. Nein, Gott will, dass du ihm vertraust und dir selber. Das ist so wichtig. Gott und du. Ihr beide seid unschlagbar. Wir kämpfen mit ganz anderen Waffen als der Teufel, nicht mit irdischen Waffen, sondern wir kämpfen mit dem Namen des Herrn. Und wir sollten viel mehr den Namen des Herrn gebrauchen, und zwar ich. Ich ist der Name für Gott. Ich bin der Ich Bin und ich bin der Daseinende und so weiter. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin der Auferstehung, ich bin das. Wenn du Ich sagst, und die Bibel sagt, du sollst kein falsches Zeugnis reden, das ist das letzte Gebot, was Gott uns gab. Wenn du Ich sagst, soll hinter diesem Ich nichts mehr Negatives kommen. Ich bin krank. Weißt du, was du bist? Ein Lügner. Wenn Christus in dir ist, dann kannst du nicht krank sein, dann bist du geheilt in Jesu Wunden. Du musst dich halten. Wir halten uns dafür, schreibt Paulus in Römer 6, dass wir der Sünde gestorben sind. Und was mit der Sünde gestorben heißt, das heißt, Ich existiere nicht mehr für die Welt, ich existiere nicht für die Mächte dieser Welt, ich existiere für Gott. Ich, wenn du ich sagst, und überleg einmal, das musst du lernen. Das ist dieses neue Sprechen im Geist. Das ist voll Heiligen Geistes, denn der Geist macht lebendig. Ich lebe und ihr sollt auch leben, ist Christus. Und ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus, ich. Du bist nicht Egoist, dein Ego wäre, das mache ich schon. Das wäre dein Ego, dein Dickkopf. Aber wenn Christus in dir lebt und du ihm dein Leben übergeben hast, dann lebst du nicht mehr du, sondern Christus lebt in dir. Und das ist diese Waffe, Christus in mir. Nicht ich, Johannes Matthäus, sondern Christus. Und ich muss wie Christus sprechen. Und ich muss in seinem Namen reden. Und sein Name wird geheiligt. Du sollst den Namen deines Gottes heiligen. Also an diesen zwei Geboten, erstes und letztes Gebot, da wird so gesündigt. Die meisten Leute kennen sowieso nicht mehr die Gebote. Wenn ich frage, was sind die? Die wissen höchstens noch irgendwie, du sollst nicht töten. Aber nein, du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Wenn du sagst, ich bin schwach, ich bin arm, ich bin krank, ich bin unten, ich. Nein, der Glaubende bekennt es positiv. Mit deiner Zunge, mit deinem Mundwerk. Entweder lebst du oder stirbst du. Beides liegt es auf deiner Zunge. Wir haben eine Zunge. Ja, alles liegt auf deiner Zunge. Du musst es nur richtig aussprechen. Im richtigen Moment, an richtiger Stelle, für richtigen Leuten. Und wenn du das richtig proklamierst, dann funktioniert es. Wir kämpfen also mit mächtigen Waffen, mit dem Wort Gottes, das Wort Gottes in uns. Und Gottes Wort ist in deinem Mund heute Abend. Wenn du richtig stehst, der Name Gottes. Und mit dem Namen Gottes kannst du alles. Der Teufel hat gesorgt und sorgt immer wieder auch in unserem Leben, dass du Fehler machst. Dass du Fehler machst, dass du nicht glaubst, dass du nicht vertraust und so weiter. Wenn er führt, der Herr führt dich, der Herr leitet dich, der Herr bringt dich raus und dann stehen die Israeliten im gelobten Land und sagen, warum hast du uns rausgeführt? Warum bin ich hier? Was will ich denn hier? Und Gott will seine Herrlichkeit zeigen, aber die fangen an nach 3 Tagen zu schreien, wir haben kein Wasser, kein Brot mehr, kein Fisch mehr, kein Fleisch mehr, gar nichts mehr. Wir sollten also auf den Herrn warten. Sei still und lass Gott für dich reden. Und dann sprich das aus, was Gott in dir gesagt hat. Der Teufel sorgt, dass du nicht kannst, dass du sagst, ich kann nicht, ich schaff's nicht, mit mir wird es nicht mehr anders werden. Wir müssen das überwinden lernen. Das überwinden lernen. Und eine Sache ist, lass dich nicht einschüchtern als Glaubender. Lass dich nicht einschüchtern. Wir werden versagen. Nein, wir werden nie versagen. Gott gibt uns täglich den Sieg und wir gehen von Sieg zu Sieg, so wie das Wasser zum Strom, zum Ozean. So gehen wir immer vorwärts hin zu Gott, immer Gott näher, immer breiter, immer weiter, immer tiefer. Und Gott sagt, du bewältigst alles. Ich lege dir eine Last auf und ich helfe dir auch tragen. Und du wirst es einnehmen. Fürchte dich nicht, Jericho einzunehmen. Fürchte dich nicht, den Goliath zu erledigen. Fürchte dich nicht mit deinen Problemen, sondern geh auf diese Probleme zu. Gott will uns bis an unsere Grenzen manchmal führen und er will sehen, machst du das oder machst du es nicht? Glaubst du es jetzt oder glaubst du es nicht? Der Glaube siegt immer. Der Glaube siegt immer, wenn du sagst, ich gebe nicht auf, egal was passiert, selbst wenn ich sterben müsste und ich weiß, selbst der Tod lässt mich auferstehen und kann mich nicht behalten. Überwinden, das ist sich zum Sieger zu entwickeln. Das ist also der Glauben, der entwickelt sich zum Sieger. Er lernt, mit wenig auszukommen zum Beispiel. Oder einfach zu sein, also gut, erstmal halt Wasser und Brot. Das ist kein Problem. Oder draußen gibt es so viel Kraut und so weiter. Wir werden schon überleben, mit Gottes Hilfe. Ich werde mit Gottes Hilfe überleben. Wenn du ich sagst, wirst du mit Gottes Hilfe überleben. So, wir lernen, wahrhaftig zu sein und dergleichen. Merke, der Teufel kämpft immer gegen uns als unser Widersacher. Er möchte, dass du ja nicht glaubst. Dass du nicht an den Menschen glaubst, dass du von allen Menschen enttäuscht bist, von allen Männern enttäuscht bist, von allen Frauen enttäuscht bist, von allen Kindern enttäuscht bist. Dass du sagst, wir wollen keine Kinder, wir wollen keine Frauen, wir wollen keine Männer. Was willst du dann noch? Du bist von allen enttäuscht. Der Teufel möchte dich so verbittern, dass du von allen nur ausgebeutet und ausgenutzt bist und betrogen bist und dass du mit niemandem mehr was zu tun hast, dass du von allen enttäuscht bist. Gott auch, die Kirche, die Pfaffen und die freien Gemeinden sind auch nicht besser und da ist niemand mehr besser. Der Teufel arbeitet mit Schlechtmachen, dass du ja nichts denen abkaufst. Weißt du, das ist Konkurrenz. Wir als Glaubende sind eine Konkurrenz für Satan. Kinder Gottes sind eine Konkurrenz für den Teufel. Und deshalb, und das ist also seine Strategie, die Ware Gottes, das Angebot Gottes so madig wie nur möglich zu machen. Weißt du, diese ganzen Heilungen da, was da passiert, die Befreiungen, das ist alles nur Einbildung, sich eingeredet und so weiter, das ist nicht echt. Das hält nicht auf die Dauer. Weißt du, der Teufel möchte das so schlecht machen, seine Heilungen halten nicht einmal 5 Minuten. Aber, verstehst du, und dann macht das alles so madig und so schlecht. Und je schlechter das gemacht wird, desto weniger nehmen die Leute das dann auch an. Versucht also kritisieren, drohen und bedrohen und dich in die Zwickmühle zu bringen. Du hast keine Argumente und du musst auch gar keine Argumente haben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich, nicht die anderen. Die anderen interessieren dich nicht. Und du sollst dich auch für die anderen nicht interessieren. Der Glaubende interessiert sich nur für sich. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Für dich ist der Feind entwaffnet. Also Glaubender jetzt, ich spreche jetzt für die Glaubenden. Gott führt dich immer weiter mit diesem Strom, dieser Tropfen Wasser. Es fließt immer mehr zum Ozean entgegen und es geht manchmal tausende von Kilometern, so je nachdem, was für ein Fluss du bist, was für Leben du führst. Du gehst immer näher dem Meer, dem Delta. Und du stehst immer auf der Seite des Gewinners und du nimmst alles mit. So ein Strom, so ein Wasserstrom nimmt alles mit. Wenn du so an der Oder dann stehst, dann siehst du da schwimmen ganze Balken. Aber gerade Hochwasser ist, da wird alles mitgenommen, was da überhaupt nicht hieb- und stichfest ist. So, und der Herr führt uns hinaus als Überwinder. Und wir gehen weiter, immer weiter. Wir bleiben nie stehen. Und die Erfahrung von heute ist nicht mehr ausreichend für morgen und übermorgen. Wir machen jeden Tag neue Erfahrungen. Und wir gehen immer vorwärts. Der Glaubende geht immer vorwärts, der hat immer ein Ziel und er ruht nie. Der Glaubende darf nicht ruhen. Weißt du, die Lorbeeren, auf die sollten wir nicht sitzen, die sollten wir tragen und einfach weiternehmen. Weißt du, so viele Leute, die sagen, danke Herr, oh, jetzt habe ich den Heiligen Geist, jetzt habe ich die Gaben, jetzt habe ich die Gabe der Prophetie. Nein, du musst was Neues wieder dazu gewinnen. Es geht immer fortwährend weiter. Der Glaubende entwickelt sich. Stell dir mal vor, heute rief meine Tochter an und sagt, unsere Maya, die hat 1,5 Zähne. 1,5 Zähne hat die schon. Verstehst du? Und du siehst, und so entwickelt sich ein Mensch. Natürlich fallen die auch mal wieder aus. Und da kommen wieder neue, frische dazu. Aber der Mensch entwickelt sich immer mehr. Plötzlich kann er gehen, plötzlich kann er stehen, plötzlich kann er das und so weiter, kann sprechen, kann sich entfalten, kann kreativ werden. Der bleibt nie das, was er ist. Und deshalb auch der Glaubende darf nie bleiben, was er ist. Er muss sich ständig fortentwickeln, weiterentwickeln. Und Christen, die sich nicht mehr entwickeln, welken. Entweder du wächst oder du welkst. Du hast 2 Möglichkeiten. Also wenn du dich geistlich nicht mehr weiterentwickelst, der Glaubende entwickelt sich fortwährend, lernt was Neues dazu, entdeckt was Neues, erkennt was Neues, erlebt was Neues, empfängt was Neues. Ständig offen für das Neue und das Alte lässt er liegen. Du hast nur 2 Hände, du kannst nicht alles mitnehmen. Deshalb, du musst das, was gestern war, loslassen und dir was Neues wieder von Gott schenken lassen. Frag dich, was das ist. Gott führt dich hinaus in die Weite, du nimmst wie auf diesem Fluss, so nimmst alles mit. Er führt dich auf seinem Triumphwagen. Im Epheserbrief lesen wir sitzen auf dem Triumphwagen und Halleluja. Und der Herr hat gesiegt und du sitzt da hinten und hältst dich fest auf der einen Seite und der andere auf der anderen Seite. So, und wir gehen. Wir sind auf dem Triumphwagen und es sieht so aus, als wenn du gesiegt hättest. Weißt du, guck mal. WM, Fußballweltmeisterschaft. Und wie war das? Weißt du, da 11 Leute haben gekämpft. Und dann, wir sind Weltmeister. Wir haben gesiegt. Die haben gekämpft. Und wir müssen lernen, auf Kosten anderer zu leben. Auf Kosten Jesu zu leben. Der Glaubende lebt nicht auf seine Kosten, auf seine Kämpfe, sondern aufgrund der Kämpfe und der Erbschaft Jesu, was er hat. Auf seine Kosten. Wir haben gesiegt. Und wir werden weiter siegen. Christoph Blumhardt hat einmal gesagt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Also der Glaubende siegt immer. Egal wie es aussieht, egal wie viele Misserfolge du hast in deinem Leben, spielt jetzt keine Rolle. Wir sind mit Christus auf dem Triumphwagen. Und du darfst dich als Sieger fühlen. Kinder Gottes sollten sich als Sieger fühlen, nicht als Verlierer. Wir sind Überwinder. Martin Luther King, we shall overcome. Wir werden überwinden. Und auch wenn es 40 Jahre dauert, und ich finde es ganz toll, dass jetzt ein farbiger Präsident geworden ist. Aber wie lang ist es her, als Martin Luther King vor 40 Jahren, glaube ich, war das, als er dann diesen großen Aufmarsch hatte. Und ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, wo Weiße und Schwarze zusammenspielen. Und jetzt ziehen Schwarze sogar im Weißen Haus ein. Und werden spielen. Sogar die Oma kommt mit. Nein, Weiße und Schwarze, ich habe einen Traum. Weißt du, viele Leute denken, wenn ich von Gott etwas bekomme, das muss sofort auf dem Schlag, gerade jetzt passieren. Noch ehe sie bitten, sollen sie schon empfangen. So glauben wir als naive, einfältige Menschen. Nein, Gott gibt es, wenn die Zeit reif geworden ist. Das muss jetzt sich entwickeln. Der Traum muss zur Realität, zur Tat werden. Und das sind viele Kämpfe, die dann passieren müssen. Weißt du, und der Glaube lässt sich nicht unterkriegen. Ich denke nur, Martin Luther King und diese ganze schwarze Bewegung in Amerika. Da war eine alte Frau, Weiße und Schwarze. Und die soll aufstehen für einen weißen Mann, Menschen. Nein, die sitzen geblieben. Und das war der Aufstand der Schwarzen in Amerika. Sie stand nicht für den Weißen auf. Warum? Was ist für ein Unterschied? Weiß und Schwarz sind alles Menschen. Und sie stand nicht auf. Und sie hat Zivilcourage gehabt. Glaubende haben immer Zivilcourage. Sie stehen nicht auf vor anderen Menschen. Sie beugen sich nicht vor anderen Menschen. Sie beugen nicht ihre Knie vor Menschen. Sie beugen ihre Knie nur vor Gott. Aber wir sind immer geneigt, immer uns vor allen Bückling zu machen, Hut zu nehmen und sagen, oh Majestät, was sind sie? Sie sind auch nur aus Fleisch und Blut. Du musst doch einen König oder eine Königin in Unterhosen vorstellen. Verstehst du? Und den ganzen Purpur, den ganzen Klimbim und das ganze Zeug mal weg. Verstehst du? Sie sind genauso sterblich wie alle anderen. Die haben mehr Angst, als du glaubst. Deshalb, wir sollten aufhören zu denken, von Menschen so hoch und so weiter. Der Glaubende, der sieht sie, wir sind alle gleich. Wir sind alle sterblich, wir werden alle eines Tages vor dem lebendigen Gott treten, der Kleine wie der Große und der Arme wie der Reiche. So, lerne zu überwinden, lerne dich nicht wichtig zu nehmen. Der Glaubende nimmt sich nicht wichtig. Also wenn ich sterbe, wenn ich nicht mehr da bin, es geht weiter, Leute, es geht weiter. Lerne alle deine Hindernisse zu überwinden. Im Himmel gibt es nur Überwinder. Für andere gibt es dort keinen Platz. Im Himmel werden niemand anders erwartet als nur Überwinder. Und deshalb mach dich bereit. Der Glaube siegt immer. Du musst also einer der Siegenden sein, die überwinden und so weiter. In 1. Johannes 5, Vers 4 heißt es, alles was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Alles was von Gott geboren ist. Bist du wiedergeboren? Hast du dieses neue Leben aus Gott? Dann brauchst du das Alte nicht mehr. Dann brauchst du die Tradition nicht mehr, da brauchst du nicht die Religion mehr, da brauchst du nicht mehr die Philosophie, da brauchst du die Welt nicht mehr. Du kannst auch ohne die Welt auskommen, denn du lebst in einer anderen Welt bereits. Du bist Bürger des Himmels. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und zwar dieses System. Der kann auch ohne Geld auskommen. Der kann auch mit nichts auskommen. Der wird von Gott versorgt. Elia wurde von den Raben versorgt. Der Glaubende lässt sich nicht unterkriegen. Elia wurde von einer Witwe versorgt. Also der Glaubende steht und sagt, ich werde nicht weichen. Ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt mich umbringen, aber ich werde nicht weichen von der Erkenntnis, von der Erfahrung, die ich gemacht habe und was mir offenbart worden ist, was ich erlebt habe, das könnt ihr mir nicht nehmen. Ich habe einen lieben Bruder gehabt, eine Zeltmission bei Heilbronn und der Heilige Geist hat mächtig gewirkt. Er war ein Ältester in einer Baptistengemeinde und er empfängt bei mir im Missionszelt den Heiligen Geist, spricht in anderen Sprachen. Und das haben Leute aus der Baptistengemeinde mitgekriegt, wie unser Bruder den Heiligen Geist empfängt. Den haben sie vom Kadi zitiert, Gemeindegericht und so weiter. Und er hat gesagt, wissen Sie nicht, dass die Pfingstler vom Teufel sind, dass der Heilige Geist von unten ist und dieses Zungenreden, diese Berliner Erklärung, was sie da dort, das hat bis nach Heilbronn gereicht. So diese Berliner Erklärung von 1900 und was weiß ich wann. Verrückt ist die Sache. Weißt du das nicht? Dann sagt er mir, ist es egal, von Gott oder vom Teufel, ich weiß, was ich erlebt habe. Den Heiligen Geist. Verstehst du? Und wenn du das erlebt hast, kann dir niemand mehr nehmen. Und diese Gemeinde ist bankrott gegangen, musste ihr Gemeindehaus verkaufen, die Leute haben sich verrannt und so weiter, weil die nicht an die Kraft des Heiligen Geistes glaubten. Wer nicht an die Kraft des Heiligen Geistes glaubt, der kann sich jetzt schon einpacken und nach Hause gehen. Also die Kirche, die nicht an den Heiligen Geist glaubt, die den Heiligen Geist verteufelt sogar womöglich noch, die kann einpacken. in England verkaufen Methodistenkirchen eine Kirche nach der anderen. Und bei uns sieht es auch nicht anders aus. Da legen sie Kirchen zusammen im Augenblick und Farbige übernehmen die Kirche. Und es ist interessant, auch hier in Berlin, wie viele Kirchen sind inzwischen von Farbigen übernommen worden. Farbige Geschwister, die an den Heiligen Geist glauben, zum größten Teil Charismatiker und Pfingstler. Und die übernehmen die Kirchen und die Evangelischen müssen die Kirchen aufgeben, weil das sie nicht mehr unterhalten können. Das ist eine Tragödie. Nur als Beispiel. Und ich denke, wenn jetzt der Bischof Huber, da spricht er große Sprüche und über Christentum und so weiter. Ich habe mit Huber mal eine Diskussion gehabt, dann sagt er Mission, als ich nach Berlin kam, oder zu der Zeit, als ich hier was anfing. Ja, Mission und Evangelisation ist out. Wir müssen nicht mehr missioniert werden. Und wir müssen nicht mehr evangelisiert werden. Ja, du siehst das, was aus der evangelischen Kirche geworden ist. Wer an den Heiligen Geist nicht mehr glaubt, kann einpacken. Und deshalb, der Glaube siegt. Und wer lebt weltweit? Weltweit gibt es etwa 800 Millionen Charismatiker und Pfingstler. Und die großen Kirchen nehmen ab. In Brasilien, die Freikirchen, die katholische Kirche zittert, weil die ständig Mitglieder verlieren an diesen Sekten, nennen sie dann nachher. Aber die wissen nicht, was Sekte ist. Die meisten Leute haben keine Ahnung, was Sekte ist. Ist ja verrückt. Die reden von Sekten und wissen nicht, was Sekte ist. Die evangelische Kirche ist eine Sekte von der katholischen Kirche. Und die katholische Kirche ist eine Sekte von den Juden. Und so weiter, wenn man Abspaltung nimmt. Oder von Mehrheits, wenn da wo Mehrheit, in Amerika, da wäre die katholische Kirche Sekte und die Baptisten wären die Staatskirche. Oder im Staat Utah wären die Mormonen die Hauptkirche und alle anderen wären Sekten. Also nicht die Mehrheit und so weiter. Die Wahrheit ist es. Nicht die Mehrheit. Die Wahrheit ist, was sagt Sekte oder nicht Sekte. Die Wahrheit. Jesus sagt, was, und hier das Wort Gottes sagt, was aus Gott geboren ist, das überwindet die Welt. Jesus wird nicht kommen, Leute. Jesus wird nicht kommen, um eine besiegte und verdreckte, schwache Gemeinde abzuholen. Jesus wird kommen, um eine starke, stehende, feste, unerschütterliche Gemeinde heimzuholen. Eine Armee von Überwindern, die wird er abholen. Und deshalb, wir müssen daran gucken, dass wir zu diesen Siegern gehören. Glaube siegt immer. In den sieben Sendschreiben, siebenmal wird es in der Offenbarung gesagt, wer da überwindet. Gott liebt Glaubenshelden. Gott gibt sich nur mit Helden ab. Und bist du schon ein Held? Du sagst nicht nein, aber du sollst eins werden. Alles dran setzen, und zwar Held in deiner Umgebung. David hat 30 Helden gehabt. Und diese Helden sind interessant. Da steht doch einer im Kornfeld, macht die Augen zu, blinder, muss es vorstellen. Der schlägt um sich, bis die Hand steif wurde. Und der hat alle erledigt. Und der hat alle verscheucht. Nur ein einziger, der nur einfach so um sich schlug. Du musst also, um Held zu werden, nicht gewaltige Dinge tun. Du musst dich nur um dich schlagen. Und in deiner Umgebung, wo du lebst, Christus auszuleben. Und Glauben auszuleben, nur in deiner Umgebung. Und wenn du die Helden David studierst, du wirst verblüfft sein, das sind ganz normale Menschen, so wie du und ich. Die waren nur 5 Sekunden länger aktiv. Die haben nicht aufgegeben und sich K.O. geschlagen lassen. Nein, die sind sofort aufgerappelt und sie haben weitergemacht. Sie haben sich nicht unterkriegen lassen. Und sie haben sogar Sonderwünsche des Davids erfüllt. Das sind die Helden Davids. Wenn du die Sonderwünsche Gottes erfüllst, dann wirst du auch ein Held. Frag, was so ein Sonderwunsch Gottes in deinem Leben ist und für dein Leben ist. Wir haben eine Wolke von Zeugen, von Gewinnern, Überwindern, Siegern. Und diese Leute hatten alle nicht einfach in Hebräer 12. Lies mal. Keiner von denen hatte einfach. Nur 120 Jahre predigt der gute Mann und baut seine Arche, verstehst du? Und die Leute sagen, Dummkopf. Da soll es regnen. Es hat noch nie geregnet in den letzten 2000 Jahren. Da soll es eine Klimakatastrophe geben. Nee, sowas gibt's nicht. Er war aber treu und fest und hat sich festgehalten an der Offenbarung, die Gott ihm gegeben hat. Das sind Helden, die Glaubenshelden, die haben nichts Besonderes getan. Sie haben sich nur an der Offenbarung, das, was Gott ihnen gesagt und gezeigt hat, festgehalten, unbeirrt weitergebaut, seine Familie weiter mitgemacht und so weiter. Die hatten nicht einfach. Henoch hatte nicht einfach. Abraham hat es nicht einfach, aus der ganzen Sippe da rauszubrechen und Gott zu folgen in ein Land, das der Herr ihm zeigen möchte. Moses hat der einfach gehabt, musste nach Ägypten fliehen. Und schau, alle anderen, hat irgendjemand von diesen Menschen einfach gehabt? Keiner. Ihnen ist nichts erspart geblieben. Ihnen wurde, wo es nur ging, das Leben schwer gemacht. Man hat sie belastet und beschimpft und verdächtigt und verleumdet und alles miteinander. Aber diese Zeugen zeigen uns, wie man es macht, dass man nicht aufgibt. Ich bleibe dran bei der Sache, die Gott mir gegeben hat. Ich bleibe in der Gemeinde, wo Gott mich hingestellt hat. Ich lasse mich nicht vereinnahmen und nicht irgendwie mich unterdrücken. Ich werde Gott dienen. Ich werde den Namen des Herrn bekennen, auch wenn es noch so schwer ist und wenn es noch so unmöglich ist. Ich werde den Sieg des Herrn preisen, immer und immer wieder, auch wenn ich nichts fühle. Dennoch bleibe ich stets an dir, auch wenn ich nichts fühle. Weißt du, so viele Menschen denken, ich fühle es. Weißt du, an Gott zu glauben, wenn du etwas fühlst, das kann jeder Depp. Da musst du nicht hierher kommen. Das kann jeder Dummkopf, wenn er was fühlt und Geldbeutel ist voll und gern gesund und protzt oder trotz vor Gesundheit und so weiter. Da an den Herrgott zu glauben, danke. Aber an Gott zu glauben, wenn nichts mehr läuft, wenn nichts mehr geht, das ist, wo der Glaube immer siegt. Wo die Ärzte versagen, wo die Gesellschaft versagt, wo alles versagt. Da bei der Sache zu bleiben. Da zeigt sich, und die Zeugen haben uns gezeigt oder zeigen uns, sie haben sich nicht unterdrücken lassen, nicht mitgemacht, sie sind unbeirrbar und den Weg weitergegangen, sie ließen sich nicht behindern. Der Teufel möchte dir Steine in den Weg legen, Ärgernisse, dass du dich aufregst, und das ist so raffiniert, weißt du, dann schickt er gerade in einen Moment, wo es nicht brauchst, irgendjemand, der dich aufregt. Versteht? Und der kitzelt dich und reizt dich und streut Niespulver und Stinkbombe und legt er da und macht dir Ärger, wo er nur kann. Aber das ist der Teufel, verstehst du? Er möchte dich einfach ablenken von der Hauptsache, dass du dich so verärgert bist und sagst, jetzt gibt's nicht und so weiter. Weißt du, der Teufel kommt zu jedem Einzelnen. Deshalb, das sind unsere Kämpfe. Der Glaube, der lässt sich nicht unterkriegen, der bleibt Gott treu bis zuletzt. Denk an unseren Herrn Hiob, steht nicht in diesen 12, in Hebräer 12, in dieser großen Liste, Hiob, aber der gehört auch zu diesen Glaubenshelden, der war noch vor Abraham und vor Moses, zwischen Noah und Abraham irgendwo dazwischen, da war dieser Hiob. Und dieser Hiob, das verloren, das verloren, das verloren. Und was war die Ursache? Hat er eine Sünde gehabt? Naja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und du hast auch Sünde, vielleicht und vielleicht auch nicht. So, aber beim Hiob war ein Problem, der Teufel stand dazwischen. Und er sagte, guck mal, der kann glauben. Nimm ihm sein Geld weg. Nimm seine Ochsen, nimm seine Rinder, nimm seine Kamele weg. Nimm sein Kleinvieh weg. Und dann sagte der Halleluja, Gott, und auf Wiedersehen. Und der Herr hat es zugelassen, aber der Herr hat gesagt, taste seine Seele nicht an. Und sogar am Schluss, wo seine Gesundheit angegriffen wurde, das ist das Letzte, was der Teufel angreift. Zuerst kommt dein Geld, dann fallen deine Familie, dann kommt das und so, und dann zuletzt deine Gesundheit. Und in dem Moment, wo seine Gesundheit angegriffen ist, dann kommt sogar seine liebe Frau und sagt, also hier, guck mal was, seitdem du an Gott glaubst, geht's nur drunter und drüber. Seitdem du an Gott glaubst, ist der Teufel bei uns los. Und war es auch. Und so weiter. Seitdem du ein Frommer geworden bist und recht und schlecht tust und so weiter und Gott fürchtest und Gott liebst, also da haben wir Katastrophe. Sag doch deinem Gott ab. Komm, geh in keine Kirche mehr, in keinen Tempel mehr, bet nicht mehr, lies deine Bibel nicht mehr, lass die Gemeinde Gemeinde sein und dergleichen. Und dann, weißt du, gerade in dieser Stunde, in dieser dunkelsten Stunde der Verzweiflung, der Resignation, der Glaube siegt immer. Das ist meine Botschaft. Schreite. Nicht Frau, du bist schuld, bitte Satan hinter mir. Nein, sagte er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und da steht er auf und dann ist dieser Hiob wieder der Alte und bekommt alles doppelt wieder und wird gesegnet, war der Reichste, der Weiseste, der Geschickteste in der ganzen Umgebung. Weißt du, nachdem er die Prüfung bestanden hat, nachdem du die Prüfung des Glaubens bestehst und alle müssen Glaubensproben bestehen. Deshalb, der Glaube gibt nie auf. Die Kämpfe sind nur Glaubensproben. Was machst du? Wie reagierst du? Weißt du, an Gott zu glauben? Ja. Aber wie reagierst du, wenn du alles verlierst? Wie reagierst du, wenn alles drunter und drüber geht? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dieses Ich ist so wichtig, dass dieses Ich weiß, was mit dir los ist und wo du stehst. Also Glaubende, die konzentrieren sich auf das Ziel und sie erreichen das Ziel auch. Hiob hat es überlebt. Hiob war im Koma bereits. Er kratzt sich an schon, er kurz beim Abkratzen ist er. Er kratzt sich. So steht es in der Bibel. Er kratzt sich an seine Geschwüre und in diesem Moment sagt er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. So wichtig. In Hebräer 12, wenn du das liest, und über Hebräer 12 könnte man die Überschrift setzen, Gott erzieht uns zu Glaubenshelden. Hebräer 12, Gott erzieht uns zu Glaubenshelden. Das ist also, was Gott möchte, dass sie nicht aufgeben, nicht resignieren. Diese Welt ist unser Trainingsplatz, unser Exerzierplatz. Hier wird geübt. Diese Welt ist unsere Schule. Wie arrangieren wir uns mit diesem System? Stellen wir uns dieser Welt gleich? Heulen wir mit den Wölfen? Plärren wir mit den Plärrenden? Oder sagen wir, nein, ich bin bereit, gegen den Strom zu schwimmen? Diese Welt ist unser Trainingslager. Und in dieser Welt werden Glaubenshelden entwickelt. Mittendrin im Kampf, im Stress. Wir entwickeln uns zu Heiligen, zu Helden Gottes. Das sind die Heiligen. Und dann gehören auch wir zu dieser Wolke von Zeugen. Auch der hat es geschafft. Wenn du eines Tages an den Himmel kommst, stirbst, diese Welt verlässt, der hat es auch geschafft. Und natürlich gibt es hier auch noch einige, die Hälfte von Hebräer 12, die eine Hälfte hat es geschafft und die andere Hälfte hat es nicht geschafft. Die wurden zersägt, in Fellen genäht, wilden Tieren vorgeworfen und gefressen natürlich auch. Nicht alle haben das erlebt, was Daniel erlebte. Nicht alle haben das erlebt, was die drei Jünglinge erlebten. Und weißt du, was von denen heißt? Und sie haben dennoch den Glauben nicht aufgegeben, weil sie die Belohnung sahen. Moses, der hat alles aufgegeben in Ägypten. Warum? Weil er die Belohnung sah. Geschwister und Freunde, wenn wir die Belohnung sehen, was auf uns wartet, dann machen wir erst recht weiter. Dann machen wir erst recht weiter. Wenn wir wissen, was auf uns wartet nach diesem Leben. Weißt du, hier lernen wir diese Dinge, die wir nachher drüben dringend brauchen werden. Ist die Frage, was du drüben einmal sein willst, Straßenfeger oder König? Beides liegt in deiner Macht. So auch wie hier. So, die Zeugen hier, die Wolke von Zeugen, das sind nichts anderes wie unsere Klassenkameraden. Ich bin in eine Schule gegangen, die Schule war, bei uns war so, man musste aufklappen noch die Bank, so, wo man, dann war Tintenfass und so weiter. Und dann hatten die Schüler vor uns immer so ihren Namen reingeschrieben, wer dort gesessen ist. Es war interessant, wer auf meinem Platz saß und wer alles schon da, wer schon alles in der Schule war. So, und was wir erleben hier in Hebräer 12 von diesen Glaubenszeugen, von diesen Glaubenshelden, die sind alle schon auf unserer Schulbank gesessen. Die haben alles mitgemacht. Und der Judas sagt, denkt nicht, dass ihr was Besonderes erlebt mit euren Schwierigkeiten, mit Kämpfen und Anfechtungen. Das haben alle Heiligen vor euch auch schon gehabt. Dass sie versucht worden sind, dass sie zu Fall gekommen sind, dass Satan ihnen ein Bein gelegt hat und dass sie nicht aufgepasst haben, dass sie immer ins Fettnäpfchen reingelangt haben. Es kann gar nicht genug ausreichend Fettnäpfchen sein. Und immer wieder, du weißt es, du darfst es nicht, solltest nicht, aber meine Frau hat mit Zucker zu kämpfen. Ich hab alle Schokoladen versteckt, die im Haus sind. Und was macht sie heute? Sie findet die Schokoladen und hat schon gegessen. Die Anfechtung. Und dann sagt sie, das war so eine Anfechtung. Weißt du, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das Fleisch ist schwach. Der Geist ist willig und so weiter. Aber das ist für uns kein Problem. Weißt du, wir lernen das. Wir legen diese Dinge ab und wir kriegen das Ding unter die Füße, wir kriegen es im Griff. Nächstes Mal weiß man nachher, aha, die muss man noch besser verstecken. Am besten im Keller. Aber weißt du, die Leute sind so lieb und die schenken einem Schokolade. Die denken, wir müssen was Gutes tun. Ist es gut, okay. Und sie haben was Gutes getan. Aber nicht für jeden. Okay. Gott erzieht uns zu Glaubenshelden. Wir haben also eine Wolke von Zeugen, die uns umgeben, die vor uns schon vorgegangen sind, uns vorgearbeitet, vorgedacht, vorgebetet haben. Diese Zeugen, die haben das alles schon, ja, die haben den Samen gelegt. Ich bin eigentlich froh, wir wohnten zeitlang in Altötting. Altötting ist ein Wallfahrtsort, unser Papst kommt auch von dort, von dieser Gegend, Marktl am Inn. Und wir haben, als ich Christ wurde, ich weiß nicht, wie viele Tausende und Abertausend Traktate verteilt habe, und so weiter, in den Briefkästen, auf der Straße, so Pilgerstadt ist das, also so Wallfahrtsort und so weiter. Wir haben es nicht erlebt, dass dort eine Gemeinde entstand. Wir wären froh gewesen, dass dort eine christliche, freie Gemeinde entstanden wäre. Aber heute gibt es zwei Gemeinden, wiedergeborene Christen, sogar Verwandte von mir, leiten dort eine dieser Gemeinden. Und ich bin erstaunt, also wie Gott wirkt. Also die einen müssen vorarbeiten, die gehen voran und so weiter. Und die anderen irgendwann nach Jahren, Jahrzehnten, die ernten. Und ich bin vielleicht 2 Jahre her, bin ich am Altötting auf dem Pilgerplatz und dann dachte ich, ich muss irgendwas Nettes für zu Hause mitnehmen. Und dann gehe ich in so einen Laden ein, laufen durch Chorusse, die wir hier singen. Ich denke, das gibt es nicht hier in so einem stockkatholischen Ort. Und dann frage ich, ja, haben Sie da Verbindung, dass Sie gerade diese CDs haben, lauter so fromme CDs von charismatischen Kreisen, Anbetungsmusik und so. Ja, sagt sie, ich bin eine wiedergeborene Christin. Und ich habe den Heiligen Geist. Also wir sind Geschwister, wir sind verwandt. Mittendrin, wo die ganzen Weihwasser und alle Mittelchen da verkauft werden, da, damit man heiliger wird. Man darf es nicht aufgeben. Es ist nicht vergeblich. Die Bibel sagt, unsere Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich. Ist nicht umsonst. Ich habe mich in Eppingen, das ist bei Heilbronn, habe da eine kleine Gruppe mal angefangen und es war so mühselig. Du glaubst gar nicht, wenn du irgendwo was anfängst, so auf dem Land, wo der Pfarrer die Leute kennt und wo der hingeht, da gehen sie aber ja nicht hin und von der Kanzel dann nachher runterwettert, also da gehen sie ja nicht hin und so weiter. Es war so mühselig und so schwer, dort eine Arbeit anzufangen. Aber wir haben es durchgehalten, wir haben 2-mal Gottesdienst in der Woche gehabt dort und gebetet und dem Herrn gedient. Dieses Kreuz hing dort in dieses Kreuz, was ich habe, hing dort in diesem Zentrum und wir haben einfach gewirkt. Heutzutage sind es über 100 Leute in dieser Gemeinde. Und so weiter. Weil wir nicht aufgeben, weil wir treu sind. Der Glaube siegt, wenn wir treu sind. Und das ist, Glaube und Treue hängt sehr eng zusammen. Ich bleibe dran, ich gebe nicht auf. Und du siehst, es setzt sich durch. Wenn du an etwas glaubst, dass dein Haus gerettet wird, wenn du an etwas glaubst, dass du gesund wirst, wenn du daran glaubst, dass du Erfolg haben wirst, dass du ein Millionär wirst in 7 Jahren, ist durchaus möglich, du musst nur daran glauben. Dir geschehe, in der Bibel heißt es, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Wenn du glaubst, dass du arbeitslos wirst, wirst du arbeitslos, brauchen wir gar nicht mehr weiter diskutieren. Hiob sagt, was ich befürchtet habe, hat mich getroffen. Glaub nur fest daran und du wirst es haben. So, und deshalb, ich sage das jetzt nur, du musst daran glauben. Und ich habe Leute kennengelernt, die daran geglaubt haben. Die haben einen kleinen Knirps in der Gemeinde gehabt. Weißt du, das war interessant, dieser kleine Knirps. Zuerst wusste ich nicht, wer das ist. Dann war eine D-Mark, Zehnten. Weißt du, in der Tütchen, da steckt extra eine Mark in die Tütchen und Zehnten gibt er ab. Nicht, und dann eine Mark 50 war Zehnten. Dann habe ich mal vorgeknüpft, wer von dem ist dieser Zehnte. Dann habe ich rausgekriegt, das ist von einem Jungen in der Gemeinde. Habe ich gesagt, weißt du, das kannst du auch zusammenlegen. Einmal in einem Monat und so weiter, dann ist mehr. Nein, sagte er, ich möchte von meinem Taschengeld Zehnten geben. Und gab Gott von seinem Taschengeld Zehnten. Und das über Jahre. Ich war 8, 9, 10 Jahre war ich dort Pastor. Und so war ganz fest in der Gemeinde. Heute ist er Manager bei MAN oder im Flugzeugbau und hat Ingenieur, hat ein Haus, ist glücklich verheiratet. Gott hat ihn so gesegnet, nachdem er treu war in seiner Sache. Und Gott segnet, wenn wir von klein auf, unsere Kinder schon erziehen, von klein an treu zu sein. Gebt nicht auf, aus dir kann noch was werden. Und aus dir kann was werden, wenn du alles dran setzt. Aber wenn du dich nicht gehen lässt. Die meisten Leute lassen sich gehen. Ach, so mit dem Strom mitschwimmen. Nein, wir müssen auch gegen den Strom schwimmen. Also das ist diese Richtung. Wolken, das waren damals, also eine Wolke von Zeugen haben wir, Hebräer 12. Wolken waren damals für die Menschen unerreichbar. Das war das höchste der Gefühle, so weit wie sie sehen konnten, waren bis zu den Wolken. Sie konnten nie über die Wolken sehen. Und deshalb unerreichbar. Und wir haben eine Wolke von Zeugen, die uns umgeben, Dinge, die sie erreicht haben, die sonst unerreichbar wären. Jeder Einzelne von ihnen hat gekämpft. Das sind also nicht die Massen. Noah war allein, Henoch war allein, Abraham war allein, Moses war allein. All diese Männer, was wir dort im Hebräer 12 haben, das waren alles Einzelkämpfer. Glaubende sind und bleiben Einzelkämpfer. Nicht die ganze Gemeinde, sondern Einzelkämpfer. Ich bin ein Einzelkämpfer, du bist ein Einzelkämpfer. Wir sind alles Einzelkämpfer. Jeder muss auf seinen Posten ein Held werden. Dass die Leute sagen, ach so, Hut ab, Hut ab. Die werden durcheinander gewirbelt, aber die kommen immer wieder hoch. Das ist Glaube. In der Physikunterricht, weißt du, ich habe gut aufgepasst und ich verwende alles, was ich irgendwo mal in meinem Leben gelernt habe, ob es in der Baumschule war oder auf der Uni, egal wo das war, ich habe das, was ich gelernt habe, aufgepasst und versucht, das in geistliche Dinge umzuwenden. Unser Lehrer im Physikunterricht hat Wasser genommen und ein bisschen Öl reingeschüttelt und dann hat er durchgeschüttelt. Er hat gesagt, Kinder, was seht ihr da? Da war Chaos, was wir gesehen haben. Aber er sagt, lass dieses Wasser zur Ruhe kommen und du wirst sehen, das Fett schwimmt immer oben. Das Öl schwimmt immer oben. Salbung schwimmt immer oben, für mich jetzt auf Deutsch übersetzt. Weißt du, wir werden als Menschen durchgeschüttelt. Manchmal sehr massiv. Also diese, da siehst du nicht mehr, weißt nicht mehr, ist das Wasser, ist es jetzt Öl oder Fett, was es jetzt ist. Das, so wirst du durchgeschüttelt und du weißt nicht mehr, ist es oben, unten, links und rechts. Aber dann, wenn es wieder Ruhe kommt, wenn du zur Ruhe kommst, und deshalb ist es so wichtig, dass du zur Ruhe kommst, um im Glauben zu leben. Nicht ständig Hektik, 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 6 Tage arbeiten und dann wieder ein Ruhetag. Und dann wirst du merken, das Fett schwimmt oben, die Salbung schwimmt oben, der Heilige Geist schwimmt oben. Das ist der Glaube. Der Glaube setzt sich immer wieder durch. Die Zeugen umgeben uns. Jeder einzelne von ihnen hat Probleme gehabt. Und sie waren entschieden und entschlossen. Sie gingen ihren Weg geradeaus, unbeirrbar. Ich denke nur, manchmal geht es uns auch so wie diesem Bruder Elia. Oh, er sagt, ich bin Gott, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist hier in Israel, der nicht Götzendienst treibt, der nicht zu den Baalspriestern geht, der nicht der Isebel nachläuft. Ich bin der Einzige übrig geblieben. Und dann sagt der Herr zu ihm, red nicht so viel. Ich habe noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Du glaubst, du bist der Einzige. Aber Gott hat noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Nicht alle sind Heuchler. Nicht alle sind Verdorbene. So, ich habe noch 7000. Gott hat noch Tausende um uns herum, die sich nicht gebeugt haben, die ihren Glauben feststehen. Es ist nur noch Frage der Zeit, bis sie rauskommen aus ihren Nischen und Verstecken. Es gibt noch mehr solche, so wie du und mich. Es gibt noch mehr, die nicht aufgeben, die ihren Weg geradeaus gehen. Ich habe mal eine Beerdigung hier halten müssen für jemanden. Ich mache Beerdigung für Leute, die nicht in der Kirche sind und von den Bestattungsinstituten und so weiter, dann werde ich angefragt. Und dann will jemand eine christliche Beerdigung haben. Da habe ich gesagt, warum gehen Sie nicht zu Ihrem Pfarrer? Sie wollen eine christliche Beerdigung? Nein, wir haben mit der Kirche gebrochen. Und dann gehe ich hin zu den Leuten und rede mit der Familie und will sie kennenlernen. Sie wohnt in der Krumme Straße hier in Berlin. Und dann holen sie, wir haben einen Wunsch noch, könnten Sie nicht das Lied zitieren? Jetzt auf so einem Pfingstjubel, aus dem Liederbuch, das wir singen. Aber die haben keine Gemeinde. Und die Bibel, dürften wir auch die Bibel sogar noch dem Vater ins Grab mitlegen? Und ich sage, ja, zeigen Sie mal die Bibel. Du, die war zerlesen. Ich wünschte, unsere christlichen Geschwister hätten solche Bibeln mit bunt angestrichen und angemalt und Notizen und so weiter. Puh, habe ich gesagt, und Sie sind in keine Kirche? Nein, sagte, wir sind so von Gemeinde geschädigt. 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Aber dann hat die Frau gesagt, weißt du, wir haben jeden Abend gesungen, beide zusammen, und jeden Abend unsere Andacht gehabt. Und wir haben Jesus lieb und wir sind Kinder Gottes und wir haben, soweit wir konnten, unser Zeugnis auch anderen Leuten weitergegeben, andere ermutigt. Aber wir haben mit der Kirche gebrochen. Auch mit der Pfingstgemeinde haben sie gebrochen gehabt. Aus welchen Gründen auch immer. Das spielt auch keine Rolle. Wichtig ist, dass du bei Jesus bist. Der Glaubende geht mit Jesus und nicht mit der Kirche. Der Glaubende lebt mit Jesus und dem Heiligen Geist und nicht mit der Kirche. Auch nicht mit der freien Nazareth-Kirche. Nein, wir leben mit Jesus. Es ist so wichtig, dass wir mit Jesus leben. Was nützt es, wenn du hierher kommst und nicht mit Jesus lebst? Verfehlst dein Ziel. Und es ist so wichtig, mit Jesus leben. Und diese Leute lebten mit Jesus. Ich war so begeistert, habe ich ganz gerne gepredigt bei der Beerdigung. Also bei solchen Leuten predigt man gerne. Glaubenshelden. Eine Wolke von Zeugen umgibt uns, du wirst es nicht für möglich halten, wie viele solche Leute sind. Was jetzt ganz groß im Kommen ist, es ist wirklich ganz groß im Kommen. Es gibt Leute, die Kinder haben, Babys haben, die nicht zur Gemeinde kommen können, die zu weit sind und so weiter. Die hören Internetpredigten. Die hören Internetpredigten oder lassen sich jemand, der jetzt abonniert, CDs, sie kann in keine Kirche mehr gehen, sie wohnt da irgendwo in Hinterdupfing, wo Fuchs und Hase gut Nacht sagen, aber sie kann diese MP3-Predigten, da sind immer 3, 4 Predigten, 5 Predigten manchmal drauf, die kann diese Predigten hören. Weißt du, das ist so wichtig, dass du das Wort Gottes hörst und es gibt heute so viele Möglichkeiten, das Wort Gottes zu hören. Da musst du nicht gleich in eine tote Kirche gehen, wo der Pfarrer nicht an die Auferstehung der Toten glaubt, wo der an den Heiligen Geist nicht glaubt oder womöglich der Geist noch vom Teufel wäre, der Heilige Geist. Da musst du solche Kirchen gar nicht besuchen. So, da kannst du Gott dankbar sein, dass es das Internet gibt, dass MP3-Player gibt oder sonst was und du kannst eine gescheite Predigt hören. Auch von Pastor Matutis. Amen. Die Leute hören es. Du musst nur im Internet gucken, es sind 140.000 Leute, was in der letzten Zeit hier angeklickt haben und sich eine Predigt angehört haben. Das ist eine ganze Menge. Ganze Menge. Und ich bin für die Zeugnisse, die ich bekomme, ich bin begeistert, dass Gottes Wort wirkt. In Texas, in Houston, Texas, von dort schreibt mir eine Frau und sagt, also wissen Sie, ich bin ausgewandert, ich verstehe noch nicht so richtig Englisch und bin Deutsche dort und ich bin so froh, dass ich so in Deutsch die Predigten, ihre Predigten höre. Und wer weiß, wo die Menschen die Kraft Gottes erleben, Gottes Kraft erfahren, gesegnet werden, geheilt werden. So, Glaubenshelden, die werden zwar angegriffen, die werden verachtet, sie werden vom Teufel gehasst, aber Gott kennt sie und Gott liebt sie. Für die gibt es sogar noch, für diese Glaubenshelden gibt es sogar noch ein extra Siegel in der Bibel, die Seelen unter dem Altar. Also die standfest und unerschütterlich gewesen sind, die sich nicht gefürchtet haben vor dem Zorn des Löwen, des Teufels, des Antichristen, die ihre Knie nicht gebeugt haben, für die gibt es extra ein Siegel. Wartet, bis die alle noch dazukommen. Es gibt noch mehr Glaubenshelden als das, was in Hebräer 12 vorgetragen wird. Verstehen wir unsere Vorläufer? Die haben es vorgemacht. Denen ging es nicht besser wie dir und mir. Satan hat sie gehasst und wundere dich nicht, wenn sie dich hassen. Und uns geht es eigentlich als Christen, Kinder Gottes, viel zu gut. Weißt du, wir haben keine Verfolgung, niemand spuckt uns an. In Indien, ich wollte eigentlich, jetzt wäre ich schon längst in Indien, würde da in Indien irgendwo rumkurven durch die Gegend oder rumfliegen, aber die Brüder und Geschwister haben gesagt, nein, die Zeit ist nicht. Ich kriege immer wieder Briefe, immer wieder bei uns die Kirchen brennen oder die Gebetshallen brennen, Christen müssen im Wald sich verstecken, die Hindus wollen eine Hindu-Regierung haben und die hassen die Christen, die wollen die Christen ausrotten. Weißt du, wir leben hier friedlich, keiner wirft uns die Scheiben ein, Und keiner spuckt uns an und keiner schaut uns schief an und so weiter. Du musst sie nicht angucken, dann siehst du sie auch gar nicht. Aber wie gesagt, wir leiden hier gar nicht um Christi willen, wie woanders in der Welt. So, wir können Gott dankbar sein für die Freiheit, die wir haben, aber die anderen gehen als Märtyrer. Eine Wolke von Zeugen umgibt uns. Und wenn ich dran denke, die Zeugen, die in Russland unter Kommunismus, wie viele Tausende da in Gefängnis kamen und gingen. Glaubenshelden Gottes sind die Vollendeten, die also auf das Ziel zugegangen sind, sich nicht gebeugt haben, nicht nachgegeben haben. Weißt du, sie sind mit dem Strom des Heiligen Geistes mitgeschwommen. Sie haben nicht sich orientiert, was machen die und wie schön die da am Ufer haben und da ihr Picknick machen. Nein, die sind weiter marschiert. Die sind weitergezogen und dem Ziel entgegen. Sie wollten so nah wie möglich an den Ozean rankommen, so viel wie möglich und so nah wie möglich zum Herrn zu kommen. Das war ihr Anliegen. So, eine Wolke von Zeugen. Gott hat mir mal eine Botschaft gegeben, und ich denke, die ist wichtig, um im Glauben fest zu werden. Eigentlich eine Lektion, die Gott mir erteilt hat in England. Ich fahre mit meinem Sohn kreuz und quer durch England bis oben Schottland, und da komme ich in Glasgow, da stehen Leute so auf der Straße, ich dachte, das ist jetzt eine Freifahrtsammlung, habe mich schon riesig gefreut, endlich mal Christen zu treffen, im Land so unterwegs, wenn man so ist, und die sitzen, stehen im Kreis und die lesen da, hier hat John Knox gelebt, er war ein Held, er war ein Reformator, er hat sein Haupt nicht vor der Königin gebeugt, vor niemand Hut abgenommen und zu jedem Du gesagt und so weiter, er war ein entschlossener Kämpfer für das Evangelium. Und wenn Maria Stuart hörte John Knox bete, dann hat sie angefangen zu zittern. Maria Stuart hat keinen Respekt gehabt vor Armeen, aber wenn der Mann anfing zu beten, hat die gezittert. So, und lieber Gott, und dann stehst du da, lieber Gott, gib uns diesen Glauben von John Knox wieder. Weißt du, erwecke diesen Geist wieder, diesen reformatorischen, diesen entschlossenen Geist, diesen Geist, der geradeaus geht, der sich nicht unterkriegen lässt. Und habe gesagt, Mensch, das ist toll. Bin ich in Bristol, da wo Georg Müller war, wo dieser Waisenvater, Georg Müller, lebte und seine Arbeit hatte, war ich dort. Da habe ich wieder so eine Mannschaft. Die sind durchs Land, also in den Sommerferien, gehen sie als Christen, so geistliche Kriegsführung, aber ganz anders, was die da machen hier bei uns. Die haben wirklich, gib uns die alte Kraft, den alten Glauben, die alte Freude, die alte Liebe, die erste Liebe. Gib uns das wieder, was wir haben, nicht was Neues, sondern das Alte, das, was die gehalten hat, das, was ihnen geholfen hat. Und ich bin nach Hause gegangen, habe ich gesagt, mein Gott, jetzt gehe ich nach Indien. Damals ging ich nach Indien, war ich auch in Indien. Und habe gesagt, ich muss meinen Geschwistern Hausaufgaben zurücklassen. Und dann hat Gott mir eine Botschaft gegeben: Berühre die Gebeine der Heiligen. Also nicht katholisch werden, sondern berühre die Gebeine der Heiligen. Das Bild, da ist ein Krieg ausgebrochen in Israel und da wird ein junger Soldat getötet und man wirft ihn in das Grab des Elia. Und als dieser junge Soldat, dieser tote Soldat, die Gebeine des toten Elia berührte, sprang er aus dem Grab raus und war lebendig, steht in der Bibel so. Also das müsst ihr nachlesen. Und wurde lebendig. Berührt die Gebeine der Heiligen. Und ich habe selber für mich persönlich auch das gelernt und ich bin eigentlich Gott sehr dankbar. Ich habe in meinem Leben so viel Biografien gelesen, war begeistert. Alles, was ich so gelesen habe. Und ich habe immer wieder gesagt, Herr, so wie der, so wie der, so wie der, so wie der. Herr, mach das. Und weißt du, wir sollten, so wie die oder jede das geschafft haben, uns ermutigen lassen. Jeder von diesen Heiligen hat Fehler gehabt. Also ich könnte, Spörtchen hat geraucht, der andere war zu dick und so weiter. Ja, und wenn ich sie anschaue, zum Spörtchen, der Evangelist Modi wollte unbedingt den Spörtchen mal hören. Der hat so viel von Spörtchen gehört, aber diesen großen Prediger in London und der jahrelang vor Tausende, Zehntausende von Leuten gepredigt hat und immer wieder eine neue Predigt, hat nicht sich wiederholt und dann zwei Stunden gleich, also länger als wir hier, und uns predigt. Und dann wollte Mode hingehen. Und dann kommt der Mode doch im Gottesdienst, nach dem Gottesdienst an der Tür, verabschiedet die Leute, Spörtchen mit der Zigarette. Macht sogar Reklame für solche Kuba-Zigaretten. Spörtchen-Zigarette. Ist er entsetzt und sagt, Bruder, du rauchst. Dann sagt Spörtchen so in seiner Art, und du frisst. Und du frisst. Weißt du, was ist jetzt schlimmer, rauchen oder fressen? Weil es ist schlimm genug. Weil es sind Untugend. Und so waren die beiden quitt wieder. Und du bist zu dick. Jeder Heilige hat seine Macken. Weißt du, es gibt keinen vollkommenen Heiligen. Aber weißt du, Heilige sind Menschen, durch die Gott durchscheint. Durch die Gott durchscheint, das sind Heilige. Helden des Glaubens. Gott hat etwas in ihrem Leben geschafft. Wie auch immer. Wenn du die Menschen anschaust, die Gott gebraucht und Gott gesegnet hat, von denen kannst du lernen. Also es wird wirklich das Wort. Dieser Glaubensheld, der Kesselflicker war, der nicht einmal Bibel lesen konnte. Seine Frau musste ihm immer aus der Bibel vorlesen, hat es auswendig gelernt und dann hat er es aufgesagt. Und Gott hat so viel Wunder und Zeichen gewirkt durch diesen Glaubenshelden. Weißt du, Gott kann einfache Leute gebrauchen. Dass er nicht einmal die Bibel lesen konnte, dass sie bemüht, aber er war wahrscheinlich Legastheniker oder wie auch immer, hat es nicht kapiert. Aber das kapiert, wie Gott funktioniert. Und das ist wichtig. Weißt du, du musst begreifen, wie Gott funktioniert. Das ist ausschlaggebend in deinem Leben. Diese Glaubenshelden. Und die leben lange. Weißt du, was weißt du heute von dem und jenem und so weiter? Weißt du, wenn die Christen nicht gewesen wären, wüssten wir nichts von Moses, von den 10 Geboten, von Israel, von David und den ganzen Judaismus, wir wüssten gar nichts. Wenn nicht die Christen den Glauben bekannt hätten, ihr Leben nicht wertgeachtet hätten, als Märtyrer in den Tod gegangen wären, wüssten wir von diesen Leuten nichts. Oder, weißt du, Karl Marx, so ein Mann, der so viel geschrieben hat, bei seiner Beerdigung waren gerade 6 Leute dabei. Oder dass man sogar der Staat seine Grabpflege übernehmen musste. Weißt du, kein Mensch kümmert sich um solche Leute. Aber diese Heiligen, die mit Gott gelebt haben und mit Gott geglaubt haben, die werden verehrt und die werden ermutigt und die gelten überall. Ich denke so, gerade solche Leute, die etwas für Gott geleistet haben, John Wesley, nimm mal an, Martin Luther, die was für Gott geleistet haben, die weiß vielleicht nicht einmal, wo die beerdigt sind mehr, das spielt auch keine Rolle, aber ihr Zeugnis, ihr Leben predigt weiter. Glaube siegt immer. Was weißt du von diesen großen Tyrannen? Was weißt du von Adolf Hitler noch groß? Verstehst du, er hat Unglück über uns gebracht, mehr nicht. Aber Leute, die zu den Gefangenen gegangen sind, die Gefangenen bekehrt haben, Menschen geholfen haben, Krankenhäuser gebaut haben, was auch immer. Glaubenshelden leben das aus, was sie glauben. Wovon sie überzeugt sind, und sie legen alles ab. Die Bibel sagt uns hier in dieser Stelle, was ich gelesen habe, 1. Hebräer 12, Vers 2, und lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Obwohl er hätte Freude haben können, hat er das Kreuz erduldet und die Schande gering geachtet und sich gesetzt zu Rechten des Thrones Gottes. Lasst uns aufsehen auf Jesus. Glaubenshelden haben Ausdauer und Geduld. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Obwohl er hätte, Moses, er hätte Prinz von Ägypten sein können. Der verzichtete und hat lieber auf die Schmach auf sich genommen, die Schande auf sich genommen, so unten drunter zu sein, einfach ja, verachtet zu sein, zu diesem Hirtenvolk zu gehören, zu den Israeliten. Aber Moses lebt heute. Was weißt du von Ramses, Groß? Ich weiß nicht einmal, ob der überhaupt existiert hat, richtig. Aber Moses, jedes Kind weiß die 10 Gebote, diese Moses-Geschichte, das Rote Meer. Glaubenshelden gehen aufs Ganze. Jesus ging hier aufs Ganze. Achtet die Schande, nicht die Blamage, den Spott, die Kritik. Diese Glaubenshelden wollten nicht Leute gefallen, sondern Gott gefallen. Und du wirst ein Glaubensheld, wenn du anfängst, Gott zu gefallen und nicht Menschen. Wenn du dich für Gott interessierst und nicht für Menschen. Was sagen die und was sagen jene? Weißt du, du fällst Gott auf, und das ist wichtig, dass du ihm auffallst, und dass er dich auszeichnet. Was nützt es, wenn du die ganze Brust voll Orden und Auszeichnungen hast von Menschen? Das ist alles nur Plastik. In der DDR, da gaben sie sich ständig da diese Plastikorden. Die konnten gar nicht so viel nachdrucken, wie sie sich vergeben haben. Weißt du, aber was ist jetzt aus diesen Orden? Weißt du, was? Ich musste ja eine DDR-Größe beerdigen, mal in Friedrichshain, und keiner wollte den Mann beerdigen. Ihre eigenen Leute, die konnten ihn nicht beerdigen. Oder was weiß ich, was da los war. Auf jeden Fall, ich musste am Grab, sie haben sich mich geholt als Pastor, und ich musste als Pastor dort predigen. Und ich sagte, sie sind aber alles Atheisten gewesen. Ja, sagte, das waren wir mal vielleicht. Und zwar, aber die gingen nicht so, haben sich nicht so groß geoutet, was sie genau jetzt so sind. Aber die haben gesagt, sie können sagen, was sie wollen, sie müssen nur einen Satz sagen. Da war ich gespannt, was ich für einen Satz sagen durfte, konnte. Er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Das war alles. Er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Glaubenshelden sind Menschen, die ihre Ideale verwirklichen und verwirklichen können. Wenn ich nur an Johannes Hus denke, alles so aus der Kirchengeschichte, nur mal. Weißt du, selbst wenn man ihn nachher noch ausgibt und auf dem Scheiterhaufen verbrennt, aber sie lassen sich nicht unterkriegen. Sie verwirklichen ihre Ideale. Die Frage ist, verwirklichst du dein Ideal zu Hause bei deinen Tyrannen? Ja, jeder von uns hat 4, 5, 6, 10 Tyrannen, die dich drangsalieren und quälen und so weiter, Plagegeister. Er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Glaubenshelden verwirklichen das, was sie glauben. Und zwar das Ideal Gottes, und ganz einfach, weil der Heilige Geist ihnen hilft dabei. Der Heilige Geist steht ihnen zur Seite. Glaubenshelden geben niemals auf. Und manchmal sieht es so aus, jetzt ist es vorbei. Und manche Helden, Glaubenshelden, die predigen nach dem Tod erst richtig los. Erst nachdem sie nicht mehr da sind, da werden sie erst gehört und beachtet. Und da kommen sie aus. Ich denke nur, die ganzen Märtyrer, die Märtyrer predigen nach dem Tod, nicht vor dem Tod. Vor dem Tod hat man von ihnen vielleicht gar nicht viel gewusst, aber nach dem Tod. Und weißt du, was der Teufel nicht möchte heute, deshalb geht es uns so friedlich und so gut. Er möchte keine Märtyrer haben. Denn die Märtyrer, hat Tertullian gesagt, ist der Same der Kirche. Je mehr Märtyrer es sind, wenn die dich fertig machen, das Evangelium läuft durch die Welt. Wenn die dich kreuzigen, stell dir mal vor, die kreuzigen Johannes Matutis. Oder erschießen oder überfallen. Die müssen mich nur anspucken. Und da steht schon in der Zeitung ganz groß, der und der hat Matutis angespuckt. Und warum hat er angespuckt? Und wie hat Matutis reagiert, als er angespuckt wurde? Ich weiß, wovon ich spreche. Diese Dinge habe ich schon alles hinter mir zum großen Teil. Ich weiß, was plötzlich, die müssten dir nur etwas Böses antun und du erträgst das Böse und schon nimmt die Umgebung Notiz von dir. Deshalb, das Böse ist gar nicht böse, böse und kann gar nicht böse sein. Der Apostel Paulus, wenn er irgendwo hinkam in eine Stadt, dann guckte, wo kann ich eine Aufregung erzeugen? Wo kann ich Leute ja, zum Zorn bringen, dass sie Staub aufwirbeln und sagen, groß ist die Diana der Epheser. Oder dann geht er durch Athen und ich habe einen Altar gefunden, dem unbekannten Gott. Und dann predigt er. Er versucht irgendwo einzuhaken. Glaubenshelden sind nicht Feiglinge, sind mutige Menschen. Die haken immer wieder ein. Die können beim Wetter anfangen, aber landen beim lieben Gott. Das sind Glauben, der Glaube siegt. Die kommen immer zum Thema. Echte Jünger Jesu lassen sich nicht besiegen, sind nie geschlagen, schauen nie zurück, weinen nicht über das, was sie aufgegeben, verloren haben und so weiter, sind Lebenskünstler. Das sind die Helden Gottes, die Jünger Jesu. Und wir werden aufgefordert zu rennen in Ausdauer und Geduld hier. Obwohl er hätte Freude haben können, hat er das Kreuz erduldet. Wir werden aufgefordert, also durchzuhalten, auszustehen, auszusitzen. Ja? Die Bibel sagt einmal, wir sind nicht, oder jemand bekennt es, wir sind nicht von denen, die da weichen. Amen. Und das Reich Gottes werden Feiglinge und Schwächlinge und Knabenschänder und so weiter gar nicht sehen. Also Schwächlinge und Feiglinge und Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Weißt du, Menschen, die ständig ihre Meinung ändern, die werden das Reich Gottes nicht sehen. Menschen, die ständig ihre Einstellung ändern, die werden das Reich Gottes nicht sehen. So einmal, oh, ich glaube. Weißt du, die Leute, ich habe schon Leute erlebt, auch hier in Berlin. Ja, Bruder, mach du das. Das ist die einzig wahre Gemeinde. Ich möchte bei Ihnen Mitglied werden. Gott hat es mir gezeigt. Ich habe gesagt, okay, wir haben damals ein Jahr Zeit gehabt, bis die Leute Mitglied bei uns werden konnten. Als ich dann das soweit war, waren die schon über alle Berge. Aber weißt du, ist Gott ein Hampelmann? Einmal sagt er so und morgen sagt er so und übermorgen sagt er was anderes. Nein, wenn Gott uns etwas zeigt, das ist wahr. Und wir sollen bei der Wahrheit bleiben. Und wenn wir etwas erkennen, dann bleiben wir bei dieser Erkenntnis und leben diese Erkenntnis aus. Nicht, heute zeigt er mir das und morgen zeigt er mir jenes. Also das ist ein kasperles Gott, so ein Hampelmann. Nein, diesen Gott möchte ich nicht haben. Vergiss es, diesen Gott. Mit diesem Gott wirst du auch nicht weit kommen. Weißt du, die ständig ihren Glauben ändern. Ich habe meinen Glauben nie geändert. Ich habe meinen Glauben vertieft, ausgeweitet, ausgebaut, eben mehr und mehr von diesem kleinen Elbursprung, irgendwo da oben hinter Dresden. Und irgendwo von diesem kleinen Elbursprung wird plötzlich so ein riesiger Fluss, der dann in die Nordsee mündet und so weiter. Aber wir halten uns nicht bei diesem Anfang auf, wir machen weiter. Und weißt du, ich bin Gott dankbar für das alles, was Gott in meinem Leben gewirkt hat. Stück für Stück. Es kam immer was dazu. Ich bin nicht erst gläubig geworden, seitdem ich Christ war. Ich habe immer das Leben gesucht. Ich habe immer nach der Wahrheit gefragt. Aber dann habe ich Jesus gefunden. Und dann bin ich zu einem Fluss geworden. Dann kam dieser Strom dazu. So und so, wenn ich heute frage, die Donau, was ist das für ein Fluss? Eigentlich ist der Inn breiter als die Donau. Und so weiter. Aber da fließt so ein mächtiger Strom mit und wenn du dann zuguckst, dann diese Donau, das aus dem Schwabenland kommt, ach, das ist so Bächle. Und dann kommt die Isar noch dazu, aber dieser Inn, aus den Bergen, dieses reißende Wasser, Gebirgswasser, da kommt Jesus vom Himmel herab, kommt in mein Leben hinein und dann wird es aus dem Inn. Das ist Donau, es war noch da, heißt auf dem Papier Donau, aber in der Wirklichkeit ist es der Inn, das ist der große Strom, der dann weiterfließt. Jesus, der dann weiterfließt, der kommt plötzlich so in mein Leben hinein, dieser große, mächtige Strom. Und dann, weißt du, die Zufuhr, der Heilige Geist, dann die Bildung, dann das, dann das, dann das, dann das. Da kommt so vieles dazu und der Glaube wird fester. Und am Schluss bricht sich so durch Felsen hindurch. Dein Glaube muss durch Felsen hindurchbrechen. Muss ich die Bahn schaffen, auch wenn es manchmal eine Umleitung ist. Das stört, beim Glauben stören Umleitungen nichts. Im Gegenteil, da lernen sie noch die Landschaft schön kennen und entdecken viele neue Dinge. Also die Umleitungen, der Glaubende lässt sich nicht unterkriegen. Der Glaubende setzt sich durch, bis er im Schwarzen Meer landet, bis er schwarz wird. Der Glaubende geht weiter. Richte deine Augen auf Jesus, schau ihn an. Glaub an dein Ziel, an das Beste. Das Beste kommt noch. Du bist mit deinem Leben noch nicht fertig. Wenn du glaubst, jetzt bin ich fertig, jetzt habe ich alles, Gott sei Dank. Nein, es geht weiter. Der Glaubende geht weiter. Für ihn steht das ganze Land offen. Nütze deine Möglichkeiten. Der Glaubende tut das. Er lebt im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Also wenn es die Seite nicht geht, geht die andere Seite. In China ist einer der Hauptströme Chinas, hat sein Flussbett um 2000 Kilometer verlegt in den letzten 3000 Jahren. das reicht mir nicht, das ist nicht gut genug, dann verlege ich mein Flussbett. Du kannst ruhig, also als Fluss, dieser Strom, dieser mächtige Strom, ich weiß einen Strom, einen herrlichen Strom, fließt mächtig durchs Lande, singen wir manchmal. So dieser Strom, wenn das nicht passt, versetzt es woanders. Und der Heilige Geist, wenn er merkt, hier geht's nicht, hier läuft's nicht, dann versetzt er sein Flussbett. Was soll's? Ich muss auf jeden Fall nur ins Meer landen. Das ist alles, wo ich hin müsste. Ich muss nur das Ziel erreichen. Meine Berufung, meine Vision. Und wenn du merkst, hier komme ich nicht durch. Hier komme ich nicht durch. Die wollen mich nicht haben, die brauchen mich nicht, die lehnen mich ab und so weiter. Ein Prophet gilt nicht in seinem Elternhaus oder Vaterhaus und so weiter. Dann gehe ich nach Afrika. Ja. Dann lasse ich mich nicht aufhalten. Der Glaubende lässt sich von Widerständen nicht aufhalten. Der geht weiter, denn der muss zum Ozean. So, Jesus war bereit, den ganzen Weg zu gehen, entschlossen. Du darfst dich nicht, wenn du ein Glaubender bist, nach Feiglingen richten, was die machen. Auch wenn er Vordermann ist. Nein, du musst deinen eigenen Weg gehen. Jesus wusste, die Sünder, die widersprechen mir, die folgen mir sowieso nicht, an denen halte ich mich auch gar nicht auf. Ich gebe auch gar keinen Kommentar ihnen. Jesus hat ihnen auch keinen Kommentar gegeben. Jetzt hat er Eli, Eli, Lama Abzabtani gerufen, jetzt wollen wir sehen, ob der Elia kommt und ihnen hilft. Nein, er ging seinen Weg, hat sich nicht stören lassen. Du darfst dich nicht nach den Feiglingen richten, nach den Blinden, Tauben, Lahmen, Toten, geht dich nichts an. Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, lass die sich beschäftigen. Du komm und folge mir nach. Du musst gewinnen wollen. Das ist das Ziel. Du musst die Schlacht gewinnen, auch wenn du sie verlierst heute mal. Und das ist das Große dabei. Napoleon, wenn wir so denken, und manche andere großen Feldherren der Geschichte, die haben Schlachten verloren und immer wieder, da verbannen sie den nach St. Helena und der gute Mann kommt wieder. Weißt du, der Teufel kann dich irgendwo verbannen. Wenn du an dich glaubst, glauben auch die anderen an dich. Wenn du an Gott glaubst und an dich glaubst, glauben auch die anderen dich. Und wenn du von deiner Sache überzeugt bist, wenn du von deiner Vision überzeugt bist, wenn du von deiner Berufung überzeugt bist, wenn du von dem, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, überzeugt bist, dann wirst du auch die Umgebung begeistern. Und deshalb ist das Geheimnis dieser großen Feldherren. Deshalb, wir als Kinder Gottes, wir sind Helden Gottes und sollten werden. Sind wir bereit, den ganzen Weg zu gehen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren? Nicht auf Nebensächlichkeiten. So viele Gotteskinder verlieren sich auf Nebensächlichkeiten. Jemand schrieb mir, ob wir eine wahre Gemeinde sind. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann fragte ich, ja, was ist eine wahre Gemeinde? Ja, predigen Sie über Röcke, Haartracht und den ganzen religiösen Firlefanz. Verstehst du? Predigen Sie das? Habe ich gesagt, Gott sei Dank, dass ich das nicht tue. Das ist nicht Glaube für mich. Wir glauben mit dem Herzen und nicht mit den Haaren und Röcklängen und Äußerlichkeiten, verstehst du? Aber das sind die Leute. Sind wir eine echte Gemeinde? Halten wir den Sabbat? Und was machen wir mit Weihnachtsbaum? Was die mich alles gefragt hat, die gute Frau. Verstehst du, ob wir eine wahre Gemeinde? Woran erkennt man eine wahre Gemeinde? An der Liebe zu Jesus. Die erste Liebe zum Herrn, daran erkennt man die wahre Gemeinde und nicht an irgendwelchen Äußerlichkeiten, dummen Zeug, ob man einen Tropfen Wein trinkt oder ob man zum Arzt geht oder nicht zum Arzt geht oder ob man das und jenes macht, also lauter Gesetzlichkeiten, ob Männer und Frauen getrennt sind, ob sie Kopfbedeckung haben. Puh. Du glaubst gar nicht, wie dumm die Christen sind. Die beschäftigen sich mit Nebensächlichkeiten und die Hauptsache lassen sie aus dem Auge. Und die Hauptsache ist, auf dass ich Christus gewinne. Was sie noch geschrieben hat. Tragen bei euch auch Schwestern durchsichtige Blusen. Mann. Verrückt. Aber das denken Leute. Ich weiß gar nicht, was in ihren Hirn. Ich kenne, weißt du, ich bin ja 40 Jahre Pastor in der Pfingstbewegung. Und ich bin mit allen Wassern gewaschen. Also ich kenne das ganze dumme Gefasel. Ich habe so einen Prediger mal, ich wollte mal so einen verrückten Prediger mal kennenlernen, bin in seinem Gottesdienst mal gewesen, saß so mit meiner Jugendgruppe, so war noch junger Pastor, saß da vorne und dann guckte mich an, kannte mich aber nicht. Guckte mich an und sagte, Bruderle, bei dir stimmt was nicht. Und jetzt lachen alle, jetzt wollen sie wissen, was bei mir nicht stimmt. Ich habe eine dumme Angewohnheit, wenn mir die Haare zu lang sind, mache ich den Scheitel auf der anderen Seite, passt es wieder für eine Weile. So spare ich meinen Friseur. Dann sagt er doch, bei dir ist der Scheitel auf der falschen Seite. Ist das Evangelium? Ist das Evangelium? Wir sollen die Hauptsache, den Glauben vor Augen haben. Verstehst du? Christus predigen, aber nicht, ob ich mit Krawatte oder ohne Krawatte predige. Es gibt Leute, die, für die ist eine Sünde, mit Krawatte zu predigen. Das ist Eitelkeit. Du glaubst gar nicht, wenn ich euch anfangen würde, so einen Katalog von frommen Scheinheiligen zu erzählen, dann wisst ihr, wie begnadigt ihr seid, dass ihr nicht in so einer Clique seid. Wir sind zur Freiheit berufen. Die meisten Schwestern würden ausgeschlossen werden, weil sie in Hosen in den Gottesdienst kommen, in diesen Gemeinden. Ja, so heilig sind sie. Die gucken nicht auf das Herz, sondern auf die Hosen. Ich hab in Wien gepredigt, in Österreich gepredigt, im Gottesdienst auch von solchen Extremen. So, und Gott hat, war es Jugendtag und nachmittags machen wir über den Heiligen Geist ein Thema und da waren Leute, die den Heiligen Geist haben wollten. Ich habe gefragt, was für ein Thema wollt ihr haben, was soll ich bringen? Heiligen Geist, wir suchen den Heiligen Geist. Die haben sogar 10 Tage, glaube ich, gefastet und gebetet, damit sie den Heiligen Geist empfangen. Und ich mach meine Predigt und dann rufe ich die Leute nach vorne. Und dann kommen, nachdem Leute so in Röcke kamen nach vorne, kommen doch 2 oder 3 Schwestern in Hosen, in Jeans nach vorne. Dann die Ordner packen sie und sagen, nein, ihr gehört nicht da vorne. Ich habe gesagt, lass sie stehen, die sind hier nach vorne gekommen. Und ich habe gebetet, ihr habt für alle gebetet, allen die gleiche Art von Hände aufgelegt und den gleichen Spruch fast aufgesagt und so weiter und nichts. Und weißt du, wie den Heiligen Geist empfangen und in Zungen gebetet haben? Die 2 in Jeanshosen. Und die konnten es nicht fassen. Und ausgerechnet diese. Ausgerechnet diese. Die waren erschüttert in ihrem Glauben, dass Gott gerade diese, ich habe nicht den Heiligen Geist ausgeteilt, ich bin nicht zuständig für den Heiligen Geist. Ich predige ihn nur. Ich bete mit den Menschen. Aber der Herr sieht das Herz an und nicht die Hosen und nicht die Röcke und nicht die Haarfarbe und was weiß ich alles. Und weißt du, kein Schmuck und alles, weißt du, das alles eitel ist, alles Weltlichkeit. Oh Gott, vergib ihnen. So, Nebensächlichkeiten. Der Glauben, der konzentriert sich nicht auf Nebensächlichkeiten, auf die Hauptsache. Und das überlebt, die Hauptsache überlebt. Die ganzen Leute, die sterben. Weißt du, diese Amish-Leute in Amerika, das ist diese Amish-People, die sind solche extreme Sekte, aus den Mennoniten kommen die heraus. Ich habe mal da einen Mitarbeiter mal gehabt, der kam aus dieser Gegend, ein Amish, von den Amish-People. Weißt du, die machen von Autos die ganzen Chromteile weg. Elektrisches Licht, kein Schirm, alles so schlicht und einfach und dergleichen. Und Männer, die verheiratet sind, die haben dann Bärte, tragen sie. Aber die Amish-Leute haben die höchste Selbstmordrate Amerikas. Das sollte für sich selber sprechen. Das unterspricht sich für sich selbst. Weißt du, man will so fromm sein und die Leute sind nicht glücklich. Der Glaubende lebt. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Der Gerechte flieht nicht. Und der Gerechte lässt sich nicht unterkriegen. So, Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet, habe Glaube gehalten, mir ist hinfort beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Auch wenn er nicht alles erreicht hat, auch wenn er nicht bis nach Spanien kam. Aber er hat den guten Kampf gekämpft. Und Paulus sagt weiter, nicht, dass ich ergriffen hätte. Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel. Glaubende, die sind immer noch unterwegs. Die haben noch nicht alles ergriffen. Und deshalb, wir sind nicht fertig. Wann hat man ausgelernt? Nie. Du bist ständig ein Lernender. Matutis, ich habe so einen schönen Namen, kommt aus dem Griechischen. Matetai, der Schüler, der Lernende. Also, und ich bin immer noch ein Lernender. Ich denke manchmal, jetzt weißt du es, und je mehr du weißt, desto mehr weißt du, dass du nichts weißt. Lernende. Deshalb, der Glaube hört nie auf zu lernen, nie auf zu wachsen, nie auf sich zu entwickeln. Und ständig, wir weiten aus unseren Horizont, wir erleben neue Dinge und so weiter. Das ist der Grund, warum Glaubende ewig leben. Glaube erlebt Durchbrüche immer wieder. Glaube glaubt, auch wenn die Sonne nicht scheint, dass die Sonne gibt und sie existiert. Christentum ist eine Religion des Lebens. Oder keine Religion, ist eigentlich Leben. Das ist Christentum. Man lebt den Glauben aus. Man hat nicht einen Gottesdienst, du kannst verschiedene Formen vom Gottesdienst haben, spielt keine Rolle. Du lebst den Glauben aus. Das ist Christentum, wird ausgelebt. Glaube ist etwas anderes als nur so fromme Phrasen. Das ist Leben. Es ist wie ein Senfkorn. Fängt ganz klein an und wächst und wird immer größer. Sogar Vögel des Himmels setzen sich drauf und es vermehren sich. Und hier gibt es 1000 Kornbäumchen später. Weißt du, das ist Glaube. Glaube hört nie auf. Glaube existiert immer weiter. Ein kleines Körnchen. Und bist du schon mal über die Straße gegangen, so im Frühling oder ja, im Mittsommer? Wenn du so über die Straße, da siehst du plötzlich in der Asphalt, da bricht doch so Keimling durch. Und mittendrin, wenn lange nicht befahren war, die Straße plötzlich kommt, mitten auf der Straße da so Bäumchen raus. Er setzt sich durch, der Glaube setzt sich sogar unter schwierigsten Bedingungen durch. Und das ist Leben. Leben setzt sich durch. Gott setzt sich durch. Wahrheit setzt sich durch. Licht setzt sich durch. Konfuzius hat gesagt, und ich mag da in dieser Sache ihm, das kleinste Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Das kleinste Licht. So, der Glaube an Gott. Selbst wenn er noch so klein ist wie ein Senfkorn, der setzt Berge. Wer an Gott glaubt, der lebt in einem anderen System. Der lebt nicht mehr in diesem Weltsystem. Der richtet sich nicht mehr nach den Umständen, was habe ich nicht. Der schaut auch nicht, was habe ich und was bin ich. Gott kann aus nichts viel machen und aus viel nichts. Das ist der liebe Gott. Er ist ein Künstler da drin. Deshalb, ich schere mich nicht, was die Leute sagen. Einer unserer Dichterfürsten hat einmal gesagt, ist der Ruf mal ruiniert, lebt man ungeniert. Das ist Glaube. Du lebst ungeniert. Lass doch die sagen, lass die schreiben, lass die machen. Wie viel Druckerschwärze wurde schon über mein Leben verschrieben? Ich wäre schon pechschwarz und könnte mich 10-mal taufen da drin. Aber ich lebe immer noch, Halleluja. Ich lebe immer noch und zwar ungeniert. Wort Gottes gibt uns Lösungen. Der Glaube wird genährt. Ich überlasse mich mehr und mehr Gott und vertraue Gott. Und während ich mich Gott überlasse, bekomme ich neue Lösungen. Je mehr ich mich Gott überlasse. So. Wie wird der Glaube gefestigt und gegründet? Ganz schnell. Lies deine Bibel. Es steht dort geschrieben. Da steht's. Das ist das Handbuch. Das ist die Gebrauchsanleitung für den Glauben. Die meisten Leute fragen, wie kann ich richtig glauben? Lies die Bibel. Und zwar ganz offen. Die Bibel ist ein offenes Buch. Und Gott spricht überall zu dir, egal wo du aufschlägst. Vorne oder hinten oder in der Mitte. Spielt keine Rolle. Schlag's irgendwo auf und Gott spricht zu dir. Wenn du Gottes Reden hören möchtest, lies die Bibel. Dort sind Zeugnisse hinterlegt von Menschen, wie sie geschafft haben und nicht geschafft haben. Und du kannst aus ihren Fehlern lernen. Weißt du, wir lernen nicht aus ihren Erfolgen, sondern wir lernen vielmehr von diesen Zeugen aus ihren Fehlern, aus ihren Dummheiten, aus ihren Nachlässigkeiten, aus ihrer Unachtsamkeit. Da lernen wir, so sich mit der Schlange einzulassen und zu diskutieren, so ein Fabelwesen. Da lernen wir sehr viel, wenn wir da mit der Schlange anfangen zu diskutieren, sollte Gott gesagt haben. Dort sind Argumente für und gegen den Glauben in der Heiligen Schrift. Dort ist alles festgeschrieben, das ganze Programm, die ganze Anleitung für ein erfolgreiches Leben, wie man die Welt überwindet, wie man Dinge löst oder wie haben die anderen gelöst. Sie mal um Jericho marschieren. Das ist die göttliche Kampftaktik. Sich nicht dieser Welt gleichzustellen. Der wahre Glaube ist mehr als nur eine Religion. Es ist Leben, es ist Geist. Ja, Amen. Es ist mit Gott kommunizieren und mit Gott Gespräch führen. Dort sind die Siege des Sieges vermerkt. So ganz nebenbei vielleicht. Weißt du, auch Jesus. Und auch er musste kämpfen und auch er musste Versuchungen widerstehen. Und wie hat Jesus Versuchungen widerstanden? Wie ist der Sieger geworden? Es steht geschrieben. Also du musst deine Bibel im Schlaf kennen. Und so. Der Teufel kommt im Schlaf. Der Teufel kommt nicht in der Gemeinde, da traut er sich sowieso nicht hin. Die Gemeinden sind normalerweise dämonenfrei. Weil da traut sich kein Teufel hin. So wie kein Rauchteufel sich in eine Kirche traut. In einer Kirche wissen die Leute aus Anstand schon, hier wird man Handys ausschalten und hier raucht man nicht. In der Kirche wird nicht geraucht. Also es ist dämonenfrei. Eine Kirche ist normalerweise dämonenfrei, egal ob es katholische oder evangelische Kirche oder freie Kirche ist. Die Leute wissen, wie man sich verhält. Die Teufel und die Dämonen wissen, wie man sich in der Gemeinde verhält. Aber draußen, da haben sie freie Hand. Bei dir zu Hause. Da musst du auch so ein Schild, Handy verboten und Zigarette und was weiß ich alles, verboten. Nein, wie bleibt man fest? Ich will im Hause Gottes lieber bleiben, Tag und Nacht, sagt David. Wie sollen wir festbleiben? 2. Mose 14, 13. Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Steht fest, Israeliten, und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Du musst nur feststehen und gucken, was Gott tut. Nicht, was ich tue sowieso nichts. Und der Mensch tut nichts Gutes. Und das Herz des Menschen ist böse von Jugend an. Was der Herr für euch Gutes tun wird. Was macht der Herr heute für mich? Ich stehe schon auf morgens und bin ganz gespannt. Das sind diese Glaubenshelden. Was wird Gott für mich heute tun? Wen wird er herschicken? Wen wird er über den Weg führen? Wen kann ich schnappen? Wen soll ich anrufen? Zu wem soll ich hingehen? Was wird der Herr tun? Weißt du, beim Herrn Jesus heißt es immer wieder so ein merkwürdiger Spruch. Und es begab sich. Wenn du mit Gott lebst, lebst du ein lässiges Leben. Die Glaubenden haben letztendlich ein lässiges Leben gelebt. Es begab sich. Es begab sich. Ich bin in Schweden, bin so enttäuscht von den ganzen Christen in Schweden, Evangelikale, Charismatiker, Pfingstler, alle in einem Topf kannst werfen, nicht besser. Ich war so enttäuscht, habe gesagt, lieber Gott, jetzt fahre ich so weit, will was tun, habe auch was getan, aber bin so enttäuscht von der Geistlosigkeit, Formalismus und dieser alles da. Bin wirklich enttäuscht gewesen. Und dann war ich mit meinen Kindern in Stockholm, will die Stadt besichtigen und dann sehe ich Missionszelt stehen, denke ich, ich bleibe hier. Also dieser Platz ist sowieso Christen, bin ich auch Christ mit dem Fisch hinten, ich kann auch hier stehen bleiben. Aber das Zelt war zu, da war kein Mensch da. Und ich besichtige Stockholm, fahre ein bisschen rum, so zu Fuß, oder will auf zu Fuß, zeigt Stockholm und dergleichen, komm zurück, bin eingekeilt. Also der Parkplatz ist voll, die Zeltmission läuft. Und da habe ich gedacht, und jetzt wollen wir noch nach Hause. Wir wohnen ja vielleicht noch 40 Kilometer außerhalb von Stockholm. Jetzt muss ich noch nach Hause, aber da kommst du nicht raus. Du musst jetzt wohl oder übel in die Zeltmission gehen. Ich war rein, stehen da ein paar Ordner und die Leute, die waren total anders. Die waren total anders, als ich dich kannte. Maranatha-Gemeinde hieß die. Und fragen, wo kommen Sie her? Ich sagte, aus Deutschland, ich bin Pastor. Ich bin hier auf eurem Parkplatz eingekeilt und komme jetzt nicht raus. Ich muss warten, bis der Gottesdienst zu Ende ist. Halleluja, sagen sie. Und dann nimmt er einen Zettel, geht nach vorne. Und obwohl wir uns noch nie gesehen haben, der Pastor und die Gemeinde, die Zeltversammlung waren vielleicht so 150, 200 Leute drin in diesem Zelt. Wir haben uns noch nie gekannt, sind einander noch nie begegnet. Und ich habe nur ihren Parkplatz benutzt. Und plötzlich ruft er, Pastor Matutis, könnten Sie nicht nach vorne kommen und uns ein Grußwort sagen? Und ich komme nach vorne und ich habe mich bei denen wie zu Hause gefühlt. Wie zu Hause. Und dann habe ich am nächsten Tag, da haben sie gefragt, könntest du auch morgen noch bei uns sein? Wir haben morgen Open-Air-Gottesdienst in Stockholm. Und unser Pastor, der ist gegen Homosexuelle, hat die ganze Stadt zugeklebt mit Plakate und ist gegen den König sogar. Und der König ist auch aufgeregt, weil er sowas macht. Und könnten sie dabei sein, uns unterstützen als Ausländer? Und wir waren ein Herz und eine Seele. Und der Mann hat mir so gut gefallen. Verstehst du, so führt Gott manchmal. Du wirst eingekeilt und kommst nicht mehr raus. Und er führt dich mit Leuten zusammen, die du nicht kennst, deren Sprache du nicht verstehst. Und so weiter. Das ist wie die Führung Gottes. Glaubenshelden erleben die Führung Gottes. Und zwar auf Schritt und Tritt. Und hier habe ich gelesen, steht fest, seht zu, was für ein Heil der Herr heute für euch tun wird. Du musst nur warten. Geduldig sein. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Ganz wichtig. Und ich will dich heute ermutigen, selbst in ausweglosen Situationen treu, fest und still zu bleiben vor dem Herrn. Herr, ich bin jetzt heute hier. Ich bin jetzt hier. Ich kann nichts dafür, dass ich hier bin. Jetzt bin ich eingekeilt, komme ich nicht mehr raus. Und jetzt muss ich hier. Und jetzt werde ich. Und ich habe diese Leute so schätzen gelernt. Ich habe dann eine Hochzeit bei denen noch mitgemacht und so weiter. Die Leute, die leben zusammen, die haben die größte Bäckerei Stockholms. Die Leute, die haben, das war meine Vision. Mit dieser Vision bin ich auch nach Berlin zum Teil mitgekommen. Deshalb sage ich euch auch diese Sache. Weißt, das ist mein Glaube. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Glauben und mit dem, was Gott mir gezeigt hat. Der Pastor hat gesagt, die Leute müssen weg von der Straße. Es gibt keine Arbeitslose. Wir schaffen die Arbeitslosigkeit ab. Und da in der Gemeinde waren dann einige Bäcker und die haben einfach sich zusammengeschlossen und eine Bäckerei aufgemacht. Und die größte Bäckerei Stockholms, und weil sie als Christen zusammenarbeiten, die wohnten zusammen, so vielleicht 100 Leute, 120 Leute zusammen, so eine als Kommune, aber jeder so seinen eigenen Bereich. Und die werfen alles in einen Pott, wenn jemand was braucht, kriegt das, eigene Schule, eigenen Kindergarten, sogar Gymnasium eigenes, also weil ja der Staat ja die Kinder vereinnahmt, die Kinder gehören dem schwedischen Staat, also die machen eine Alternative, Alternativsystem dort und ich war so begeistert. Mein Gott, genau das ist, was wir in Berlin brauchen, dass die Leute von der Straße wegkommen, dass sie Arbeit haben. In Helsingborg habe ich die nachher kennengelernt, die haben die größte Gebäudereinigung, die können jeden unterbieten, weil sie als Christen zusammenarbeiten, zusammenstehen und die Preise können sie drücken nach Möglichkeit. Also, und das ist wichtig, dass Christen zusammenstehen. So eine Vision möchte ich in Deutschland verwirklicht werden, dann kann das Arbeitsamt Hartz IV spazieren gehen. Weil es ist eine Katastrophe, das ist eine Ausbeutung der Leute. Und Christen können zusammentun. Das habe ich gesehen, dass es möglich ist. Und die können sogar gegen den Staat sich in die Quere stellen und sagen, nein, so nicht, danke. Und dann hat dieser Pastor später hat er mir das erzählt, die durften keine Radiosendung, keine christlichen Programme machen. Was hat er gemacht? Er hat ein Schiff gemietet und vor Stockholm hingestellt und vom Schiff aus Radiosendungen nach Stockholm reingestrahlt. Und bis dann die Regierung sagte, Herr Imsen, ist es doch schlecht oder schade, Sie müssen nicht auf dem Schiff sitzen, Sie können auch wieder in die Stadt reinkommen und dort Ihren Sender haben. Weißt du, so, der Glaube lässt sich nicht unterkriegen. Lässt sich nicht unterkriegen. Und die Kinder, die der Staat da vereinnahmt, dann haben sie die Kinder in ihre Schulen genommen, in diese Wohngemeinschaften, die konnten dann untertauchen, dann sind sie mal ein bisschen hin und her geschoben worden, zeitlang und dann auf eigene Kindergärten, weil die Mütter, vor allem wenn der ein Teil ungläubig war, das war damals in Schweden so, ist heute auch nicht besser, auch nicht bei uns besser. Wenn der ungläubige Teil sagte, nein, die Kinder sollen nicht christlich erzogen werden, dann kann die gläubige Mutter beten, so viel sie will, der Staat nimmt ihm die Kinder weg. Und so weiter. Und so, deshalb verzweifelte Mütter sind da zum Herrn Imsen gekommen und haben dann einfach sich dort, die haben Lehrer und der Spiegel hat einige Seiten darüber geschrieben, über diese Arbeit in Schweden, wie das möglich ist, dass so Privatschulen, Privatunterricht vom Kindergarten bis Gymnasium. Und wenn es nicht klappt, dann haben sie nach Tunesien die Leute rausgebracht und dann kamen sie nachher später wieder zurück. Also man kann viel machen, der Glaube findet Wege, so wie die Liebe erfinderisch, so ist der Glaube auch kreativ. Und das ist, was ich möchte, dass der Glaube kreativ wird, dass wir etwas tun. Noah baute die Arche. Gott führt diejenigen, die ihn lieben. Psalm 145, 20. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, bringt alle durch, die ihn lieben. Denk an diese Wolke von Zeugen, die uns umgibt. Die haben es geschafft. Und was die geschafft haben, kannst du es auch. Die sind nicht besser und nicht schlechter als du und ich. Der Geist Gottes will, dass wir kreativ werden. Und am Anfang vielleicht siehst du noch gar nichts. Elia, der betet für den Regen. 7-mal nimmt er seinen Kopf zwischen den Füßen, betet dort auf dem Karmel, der Regen kommt. Der Regen wird kommen. Ahab macht sich schon lächerlich oder lacht und so weiter. Elia, du bist, da kommt doch nichts. Du bist schon 6-mal hast du gebetet. Und dann am 7-mal, als er da wieder hochgeht zum Karmel, dieser Elia, und dann betet und sagt er, ich sehe eine Wolke so groß wie die Faust eines Mannes. Das reicht. Und dann rennt er runter und sagt, Ahab, ganz schnell, spann den Wagen, es wird schütten. Und der Ahab hat noch nicht Megiddo erreicht, hat es schon geschüttet, was das Zeug hielt. Weißt du, der glaubt und sieht. Also der sieht, 7-mal betet er. Also wenn du etwas erreichen willst, musst du 7-mal beten. 7-mal den Kopf zwischen den Knien nehmen. Kannst du das? Können wir das? 7-mal unseren Kopf zwischen den Knien zu nehmen, da muss man schon akrobatisch sein. Da muss man schon Künstler sein. Da muss man schon ein bisschen mehr Bewegung haben. Und der Mann hatte Bewegung. Ich weiß nicht, was er gemacht hat die ganze Zeit. Also so Yoga-Übungen oder sonst was. Immer Kopf zwischen den Füßen genommen. Und dann das 7-mal, ich sehe eine Wolke so groß wie die Faust eines Mannes. Schnell. Geschwister, der Glaube gibt sich nicht geschlagen. Der Glaube resigniert nicht. Der Glaube hört nicht auf die äußeren Umstände. Der Glaube schaut immer nach vorne. Der Glaube erwartet immer Wunder. Und ihm reicht schon eine kleine Wolke. Elia glaubt an den Regen. An was glaubst du? Heute ganz schnell noch ein paar Gedanken. Glaube an den Durchbruch in deinem Leben. Glaube an Wunder, wo nichts zu erwarten ist. Glaube an ein Wunder. Das Wunder wartet auf dich, wird zu dir kommen. Gott arbeitet immer in der Verborgenheit, unheimlich, so in Stille. Du siehst nichts, aber plötzlich kommt es. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Paulus, ich achte alles für Kot, auf dass ich Christus gewinne. Psalm 3, Vers 8, bei dem Herrn findet man Hilfe. Wenn du an Gott glaubst, wirst du nie scheitern. kann es gar nicht scheitern. Steht gar nicht in deinem Programm, das Scheitern. Wer an Gott glaubt, kann nicht scheitern. Wird nicht scheitern, der wird irgendwie durchkommen. Und selbst wenn eine Katastrophe ist, der Engel des Herrn stand beim Paulus und wurde durchgebracht. Der Glaube ist also wie dieses still fließendes Wasser, es fließt, es geht vorwärts, kein großes Aufsehen, kein Tamtam, braucht es alles gar nicht. Der Glaube braucht keine großen Dinge, der Glaube muss nur vorwärts gehen. Gehst du vorwärts, gehe ich vorwärts, gehen wir vorwärts? Der Glaube geht nur vorwärts. Was ist der nächste Schritt? Die nächste Etappe. Je mehr man die Gläubigen bedrängt, desto fester werden sie. Je mehr angegriffen sie werden. Gläubige bleibt nur beim Glauben, wenn die angefochten werden, angegriffen werden, gehen sie in die Tiefe. Und sie grünen und verwelken nicht. Das ist der Gläubige. Und der Gerechte wird sein wie ein Palmbaum in der Wüste. Nicht irgendwo in der Oase, hier in Süddeutschland, hier bei uns in Norddeutschland, im Spreewald. Nein, der Gerechte wird wie ein Palmbaum sein in der Wüste. Und das Geheimnis eines Palmbaumes ist, dass es bis zu 70 Meter tiefe Wurzeln hat, bis das Grundwasser anzapft. Und es ist zwar hoch und so weiter, aber es geht in die Tiefe. Glaube lebt nur deshalb und überlebt nur deshalb, weil es Tiefgang hat. Hat dein Glaube heute Abend Tiefgang? Und es beginnt ganz am Anfang, beginnt da, wo du sagst, ja Herr, ja Herr. Der Glaube sagt immer, ja Herr, yes Lord, ja Herr, das ist der Glaube. Der Glaube gewinnt und siegt immer. Wir sind dafür geboren, wir sind dazu wiedergeboren, um zu siegen, um mit Christus auf dem Triumphwagen zu sitzen. Wir sind dazu da, um alles zu überwinden, und zwar weit. Alles hinter mir. Vergiss es. Verstehst du? Das ist der Glaube. Du denkst nicht mehr daran. Du beschäftigst dich mit diesen Dingen nicht. Und wir möchten heute auch nach vorne schauen, nicht nach hinten. Und der Glaube interessiert sich nicht, was gestern war. Gestern ist uninteressant. Nichts ist älter als eine Zeitung von gestern. Nichts ist älter. Deshalb, nichts ist älter als das, was du gestern gehört, gesehen und erlebt hast. Du brauchst was Frisches. Und der Glaube lebt immer von was Frischem. Von was Neuem, neue Erfahrungen, neue Erlebnisse, neue Entdeckungen. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen heute Abend. Und ich möchte dich einladen, einfach Gott zu bitten, Herr, stärke meinen Glauben, festige meinen Glauben, mach mich männlich stark und unerschütterlich. Wir haben Schwestern unter uns, die Schwestern dürfen bitten, Herr, mach mich männlich. Schwestern, die sollten männlich werden. Weißt du, was das heißt? So richtig Mannskerle. Ja, die was anpacken können, die zupacken können. Mach uns männlich, Herr. Und das gilt für, das interessante, das griechische Wort, das steht also für Schwestern und Brüder. Seid männlich und seid stark. Das gilt für alle. Vater, ich danke dir, dass du uns stark machst, dass du uns zu überwindern machst und dass du zu gewinnen machst. Der Glaubende gewinnt alles. Der Glaubende ist ein Möglichkeitsdenker und ein Möglichkeitserfahrer, der Unmöglichkeiten überwindet und Möglichkeiten ausschöpft, die ihm zur Verfügung stehen. Er zieht alle Register und er kommt immer durch. Der Gerechte kommt immer durch. Halleluja. Was singen wir?